Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Nur ein Punkt gegen die krisengebeutelten Kölner. Darüber müssen wir natürlich heute sprechen und wir erklären euch, was es mit dem Projekt Goldelse auf sich hat.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Männer, ihr dürft die alle rückwärts gehen, da muss mal einer rausgehen. Geht zum Torwart. Scheiße! Jetzt hör doch mal auf, das ist doch zum Kotzen, ist das doch! Diego, mach mit, Mensch!
Meine Fresse!
Uwe Kliemann, der wortgewaltige Hertha-Trainer. Unentwegt auf Achse.
Heiko, haltet doch mal den Ball. Kommt dem Ball richtig entgegen. Also du musst auch, du bist Mittelfeldspieler. Der Diego macht die Arbeit für dich.
Mit dem engagierten Uwe Kliemann hat sich also bei den Berlinern auch wieder der sportliche Erfolg eingestellt. Und zu Hause im Olympiastadion ist die Hertha sogar noch unbezwungen. Mit Kliemann kehrten aber auch die Fans zurück. Des Volkes Stimme.
Wenn er noch weiter so macht, wir zappeln schon genauso wie er bald. Ja?
5 Minuten Ruhe. Wenn er 5 Minuten sitzen bleibt, kriegt er 20 Mark von uns. Schafft er nicht.
Ganz große Klasse. Gott sei Dank hat Hertha dich endlich mal dazu besommen, einen Berliner Trainer zusammen und einer, der aus dem eigenen Verein kommt sogar. Also ich finde es sehr, sehr gut.
Er hat die Jungs wieder Mut beigebracht, Kampf, die Jungs setzen sich ein, wenn auch die spielerischen Mittel fehlen. Sie haben manche Spiele wirklich aus dem Kampf und aus dem Einsatz gewonnen und das ist Kliemann sein Verdienst.
Ja, naja, im Endeffekt ist es so, ich bin noch nicht allzu alt, ich bin noch nicht sehr lange aus dem Geschäft raus. Ich identifiziere mich mit der Mannschaft, versuche irgendwo ein Kumpel zu sein, was natürlich bei mir nicht in ausarten kann, dass man mich hintergeht, darauf achte ich schon. Und die Jungs, die wissen mich zu nehmen, ich weiß sie zu nehmen. Wenn sie Scheiße machen, dann kriegen sie einen aufs Dach und wenn sie vernünftig sind, dann können sie mit mir jeden Mist machen.
Damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Ihr habt gehört einen kleinen Beitrag über Uwe Kliemann in der Saison 84-85. Da fragt man sich doch, ob Hertha nicht mal vielleicht wieder so einen Trainer bräuchte, der den Kampfgeist in der Mannschaft wieder aktiviert. Das alles möchte ich besprechen heute mit zwei Leuten, die mit mir auch jeden Scheiß machen können, aber von denen ich mich nicht hintergehen lasse. Zum einen Marc Schwitzky, meinen geschätzten Co-Host und Twitter-König an diesem Sonntagnachmittag. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Uwe Kliemann, habe ich gerade nachgeguckt, ist übrigens erst zarte 71 Jahre alt. Also der Mann, der ist quasi jünger. Er ist jünger als
Jupp Heynckes werden.
Ja, er ist jünger als Otto Rehhagel damals bei seiner Rückkehr, glaube ich. Also dementsprechend ist da ist noch Saft vorhanden. Also ja,
ich rufe mal den Schmidt an und frage mal nach, was er da so von hält.
Wurde damals als Fußballspieler der Funkturm genannt. 1,96 große Abwehrkante.
Crazy.
Der bringt, glaube ich, Respekt mit.
So, und zum anderen begrüße ich unseren Psychologen und Mentaltrainer bei Hertha Base, Niklas. Hallo.
Hallo. Ja,
können wir uns diese anderthalb Stunden jetzt auf die Couch legen bei dir?
Nee, wenn, ist es Verhaltenstherapie und da gibt's keine Couch. Aber was ich gedacht habe, damals war es Diego, heute sind es die Dodi-Rufe, die von der Seitenlinie erschallen.
Genau.
Du bist ein Mittelfeldspieler.
Die machen alle die Arbeit für dich.
Schön.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich liege ja immer im Bett mit dem Mikro. Also ist ja fast wie Couch, oder?
Oh, Lukas. So.
Genau, unter der Decke mit nichts an. So, jetzt überlasse ich euch jetzt euren Köpfen. Gut, ich muss mich bedanken bei ein paar Leuten, die uns Feedback dagelassen haben zur letzten Sendung. Eine Sache möchte ich dabei ganz besonders ansprechen, und zwar Konstantin hat uns geschrieben auf die letzte Sendung. Und zwar gab es in der letzten Sendung mal wieder so eine Äußerung von Marc in Richtung Damenwahl, dass das doch ein Rentner-Podcast wäre. Und er hat uns berechtigterweise mal geschrieben, so ey, was, warum disst ihr die denn eigentlich? Das hat doch nichts mit dem Alter zu tun, wenn man podcastet. Und er hat natürlich völlig recht. Und ich habe dann auch eine klärende E-Mail zurückgeschrieben. Und vielleicht für alle, die jetzt hier noch nicht so lange dabei sind, wir machen das ja nun schon einige Jahre. Und ja, da haben sich natürlich so ein paar Insider entwickelt, auch in der Podcast-Bubble zu Hertha. Und ja, weiß ich nicht, da werden halt so kleine Frotzeleien hin und her geschoben. Das ist nie böse gemeint, das ist immer alles cool. Wir schätzen uns alle gegenseitig und es ist alles in Ordnung. Und wir wollen niemandem wirklich was Böses. Also genau, falls das jetzt irgendjemanden falschen Hals kriegt, seid uns da nicht böse, das ist alles in Ordnung. Die Disse gibt's auch auf der anderen Seite genug und da sehen wir auch drüber weg, ist alles in Ordnung.
Das ist bei den Leuten von Damenwahl noch der Club.
Ah ja, richtig, genau, bei denen ist es noch die Diskothek, Beleidigungen sind vielleicht auch zu viel gesagt. Also so ein bisschen, ja, wie gesagt, Frotzeleien trifft's am besten, glaube ich. Dann hat uns Jakob Schmidt geschrieben, der schreibt für den Tagesspiegel und er hatte mir nochmal Feedback gesendet und zwar zu dem Artikel, den ich angesprochen habe mit dem Dr. Frohböse, wo es um diese Winterpause geht, die er vielleicht abschaffen wollen würde. Da wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil er berechtigterweise gesagt hat, der Artikel ist aus dem Tagesspiegel und die SZ hätte das nur aufgegriffen. Da wollte ich einfach nur nochmal die Credits geben an den Tagesspiegel. Finde ich eine insgesamt sehr spannende Sache, hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen und auch vielen Dank an Jakob, dass er sich da nochmal gemeldet hat. Das muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr lernen, beziehungsweise mehr darauf achten, da die Credits auch immer richtig zu verteilen. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen von Bob aus Moabit.
Die hätte ich sonst vorgelesen, ich wusste nicht, ob du die auch bekommen hast.
Ja, gut, ach so, perfekt. Ja gut, wolltest du sie ganz vorlesen?
Nö, das nicht.
Aber ja, also er sagt auch, er hat immer Spaß mit unserem Podcast und er fragt sich, wie es denn wäre, wenn wir noch Paul Dardai hätten. Das natürlich, er schreibt selber, sehr viel wäre Fahrradkette, aber er fragt sich, wie ein Paul Dardai mit diesem ganzen Geld und mit dieser ganzen Situation jetzt umgegangen wäre. Das ist natürlich sicher eine Frage, die sich so einige stellen, aber die man natürlich auch einfach aufgrund der Spekulation nicht beantworten kann so richtig. Und wir haben noch eine iTunes-Rezension bekommen, eine sehr nette, und zwar von Max, der aus Göttingen grüßt. Und sagt, dass es gerade in Corona-Zeiten echt ein Highlight ist, wenn unsere Folgen rauskommen und so eine Art Therapiestunde, haben wir auch schon oft gesagt. Er schlägt vor, dass wir uns mal Lukas Vogelsang vom Podcast MML einladen sollen, weil der anscheinend auch Hertha-Fan ist. Ich höre den Podcast ehrlich gesagt nicht. Und der findet auch immer ganz gute Einordnungen und Worte. Ist eine gute Anregung tatsächlich. Vielleicht machen wir das ja mal. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie Verbindungen zu dem Herrn hinkriegen. Die sind ja auch meistens gut beschäftigt. Und wenn er da seinen eigenen Fußball-Podcast macht, dann findet das wahrscheinlich zu denselben Zeiten statt, wie wir aufnehmen. Also muss man mal abwarten, aber ist eine sehr gute Anregung. Und vielleicht höre ich da auch mal rein, wenn da ein Hertha-Fan mit drin sitzt. Gut, ja, also vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Das ist wirklich, ich sitze dann immer da und denke mir, boah, ey, geil, kriegen wir so viel Feedback immer zu den Folgen und so. Und klar, gerade haben auch alle ein bisschen Zeit wahrscheinlich, um da sich dann hinzusetzen und was zu schreiben. Also ich bin da immer ganz, ganz selig. Vielen Dank und gerne weiter so. Gut, Niklas, es ist unter der Woche bekannt geworden, die Morgenpost berichtete, dass ein Projekt Goldelse gestartet ist bei Hertha. Klär uns doch mal ein bisschen auf, was da passiert ist oder was da passiert.
Naja, im Grunde genommen will sich Carsten Schmidt, der neue CEO, der jetzt seit 1. Dezember, glaube ich, im Amt ist, einfach mal ein gewisses Bild von der Situation im Verein machen und hat dafür mit einer externen Beratungsfirma eine Mitarbeiterbefragung aufgesetzt. Und der entsprechende Fragebogen lag halt der Morgenpost vor und sie haben dann darüber berichtet und darin werden halt Fragen so gestellt, sowas von wegen, was kann Hertha richtig gut, was können wir noch besser machen, aber eben auch ganz speziell zur Arbeit der Geschäftsführung bisher. Und das ist natürlich wichtig für Carsten Schmidt. Er kommt neu in den Verein, kommt neu in diese Strukturen rein, kennt sich noch nicht aus und findet ja eine gewisse Verkrustung der Posten.
Guter Begriff dafür.
Vor. Und ich meine, wenn er jetzt natürlich direkt die Verantwortlichen fragt, dann werden sie ihm versichern, dass sie das total gerne machen und alles geben. Aber es ist natürlich auch wichtig, zu gucken, was so die Menschen darunter drüber denken und wie sie die ganze Situation wahrnehmen, um auch irgendwie eine gewisse Einsicht in diese Unternehmenskultur, würde man jetzt in der Wirtschaft sagen, oder Vereinskultur. Ich glaube, ja, Vereinsunternehmenskultur trifft es vielleicht am besten. Genau, um da zu gucken, an welchen Stellschrauben man irgendwie was drehen kann.
Ja, also ich finde es eigentlich bemerkenswert, beziehungsweise würde mich mal interessieren, ob sowas schon auch vorher gab, weil ich sage mal, in jedem größeren Unternehmen, also da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, vielleicht ist es auch nicht in jedem so, aber jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen, was auch relativ groß ist, gibt es auf jeden Fall immer eine Führungskräftebeurteilung. Also das heißt, jedes Jahr füllen die MitarbeiterInnen da Bögen aus, wo sie quasi ihre Direkte und vielleicht auch die Führungskraft noch darüber beurteilen, wenn sie das können und wenn sie da viele Anknüpfungspunkte haben. Und dann kriegt man eigentlich über die Jahre hinweg ein sehr gutes Bild, wie zufrieden sind die Angestellten so. Und deswegen finde ich jetzt irgendwie krass, dass das, also vielleicht gab es ja sowas noch gar nicht, was ich erschreckend finden würde. Aber gut, insofern finde ich das eigentlich richtig, richtig gut, dass er das macht und geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Marc, meinst du vielleicht, dass das ganz bewusst gestreut wurde an die Morgenpost oder dass es einfach wirklich geleakt worden ist?
Boah. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, weit aus dem Fenster lehnen in die eine oder andere Richtung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, jemand auf Twitter schrieb das vollkommen richtig. Bei 250 MitarbeiterInnen, die da befragt werden, ist es schwer, das unter Verschluss zu halten. Warum das dann exklusiv an die Morgenpost geht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Die Morgenpost ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt die Exklusiv-Infos zu Hertha zu haben. Das passiert eher selten. Das ist eher Springerpresse oder Kicker oder ähnliches vielleicht. Dementsprechend, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil wenn man das bewusst streut, ist es natürlich so, dass Carsten Schmidt das ja auch sein Profil schärft, ne, der Revoluzer, der jetzt kommt und den Verein umkrempelt, das würde ihm vielleicht ja sogar helfen, weil gerade mit der aktuellen Situation ja, da herrscht ja sehr viel Unzufriedenheit. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich habe da ja keine Information, dass ich das jetzt beurteilen könnte, ob das gestreut wurde oder nicht. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass es einfach vollkommen richtig ist, das zu machen. Also es geht ja vor allem darum, zu schauen, wie funktionieren Entscheidungsprozesse, wie funktionieren Strukturen, wie effizient arbeitet Hertha, hat Hertha ein Leitbild. All das ist ja tatsächlich, zahlt ja darauf ein, was wir in der letzten Podcast-Folge und ich auch in meinem Kommentar für 90+ so viel behandelt haben. Ne? Also das ist ja genau das, dieser Kulturwandel, den Hertha womöglich braucht und den kann Carsten Schmidt aber nur vorantreiben, wenn er genau detailliert den Problem auf den Grund gegangen ist. Und deswegen ist diese Befragung grundsätzlich erstmal vollkommen richtig. Man kann es aber jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen, das ganze Ding, weil halt eben entscheidend sein wird, ob und welche Konsequenzen da rausgezogen werden. Also Mitarbeiterfeedback ist ja schön und gut, aber daraus muss ja irgendwas folgen. So, das darf man jetzt nicht plötzlich wieder im Aktenschrank versauern lassen, diese Sachen. Genau, und diese Befragung ist ja erstmal nur Grundlage. Das eigentliche Projekt ist ja dann, wird ja dann Goldelse genannt. Das ist ja dann irgendwie so ein Strategieplan bis 2025, wo dann halt irgendwie die Strategie von Hertha.
Also da steht ja dann noch soll. Das neue Stadion schon und so, das.
Exakt, genau. Das kann man dann tatsächlich in der neuen Kurve dann präsentieren. Von daher sollte es ein schönes Fest dann werden. Nein, im Ernst. Ich glaube, das ist alles richtig. Es wurde im Artikel auch gesagt, dass jetzt ja schon die Strukturen ein Stück weit verändert wurden im Verein, was aber auch vollkommen klar war. Also hier wird davon gesprochen, dass es in der Organisationsstruktur schon aus dem aktualisierten Organigramm ersichtlich ist, dass da schon gewisse Sachen anders sind. Also dass Leute auch eben an Schmidt schon berichten und ähnliche Dinge. Aber das war ja schon klar, das ist ja jetzt gar nicht so überraschend.
Ich glaube, das muss auch sein.
Aber in den, ja, also. Klar, natürlich. Also es kann ja, also ist vollkommen richtig so. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann vorangetrieben und man muss dann einfach gespannt sein, welche Folgen daraus resultieren.
Genau, also aber erstmal eine sehr gute Maßnahme. Ich glaube, Preetz sagt dazu auch noch, dass das von allen mitgetragen wird aus der Geschäftsführung. Klar, was soll er auch anders sagen? Ne? Also wäre ja Quatsch, wenn er sagt, ich habe das gar nicht erwartet, dass sowas jetzt kommt, sondern er sagt natürlich, alle aus der Geschäftsführung tragen das mit. Und ja, also ich würde mich nicht dagegen wehren, auch mal so Ergebnisse zu sehen, weil das würde mich wirklich doll interessieren, was da so rauskommt. Aber ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Chance dazu. Aber ja, na gut, also erstmal das auf
jeden Fall. Ich finde das aber ganz, ganz spannend, vor allem in Bezug auf das, was du gesagt hast, Lukas, mit, dass das in jedem mittelständischen Unternehmen, und das sind ja Fußballvereine in Deutschland heutzutage, dass das einfach Usus ist, dass sowas gemacht wird. Und was man hier erlebt, ist, denke ich, so eine Verwirtschaftlichung
des. Oder so. Ich hätte Professionalisierung gesagt, aber ja.
Ja, Professionalisierung und auch gleichzeitig ja Verwirtschaftlichung von Fußballvereinen. So, ich meine, natürlich hat man immer dieses romantische Bild vom eingetragenen Verein, der in der Bundesliga spielt und weiß ich nicht, Michael Preetz stellt sich nach dem Spiel noch hinter die Vereinstheke und zapft da das Schultheiß. aber das ist natürlich nicht mehr so. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Vereine in der Bundesliga noch eingetragene Vereine sind. Schalke ist es, glaube ich, und noch einer oder zwei. Die Profiabteilungen sind ja längst ausgegliedert. Und auf der einen Seite sieht man dadurch, dass einfach es hier sich um ein knallhart gewinnorientiertes Business handelt. So, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass es so eine gewisse Kompetenzteilung gibt. Also die Tatsache, dass Carsten Schmidt schon eingestellt wurde, um auch ein bisschen Kompetenz von Michael Preetz Schultern wegzunehmen und auch wahrscheinlich auch mit der Idee ein bisschen Last davon wegzunehmen, spricht eben auch in diese Verwirtschaftlichung rein. Es ist natürlich die Frage, wie Carsten Schmidt führt, weil während so, ich sag mal so, 90er, Anfang der 2000er gab es so dieses Bild von einem Fußballmanager, der war immer so ein bisschen shady, ne, Rudi Assauer.
Schon mit Zigarre am Spielfeldrand.
Ja, genau, so Rainer Kallmund, die Hoeneß-Brüder, das waren halt so Patriarchen, ne? Die haben dann Klaus Allofs, die haben dann auf den Tisch gehauen, ne?
Ich glaube, so einer ist er nicht. Also, was man so gehört
hat. Das ist auch halt die Frage, ne? Ob er jetzt, also wie viel Kompetenzen er an sich nimmt und halt allein entscheidet oder ob er einfach so eine gewisse, für sich so eine Rolle nimmt, dass er natürlich schon das letzte Wort hat, aber eben auch seine Mitarbeiter so auswählt und positioniert, dass halt irgendwie so ein gutes Gefüge entsteht.
Also was man ja so gehört hat beim Amtsantritt war, also auch von ehemaligen Sky mit da, also die er so unter sich hatte bei Sky, die haben ja alle gesagt, der ist ein sehr nahbarer Typ, die haben sich alle mit ihm gut verstanden. Also der ist sicherlich nicht dieser Patriarch, wie du es jetzt gesagt hast, sondern ich glaube, er ist eher so der das dann schon versucht, Kompetenzen auch abzugeben. Aber er muss natürlich jetzt, auch wenn da dieses Online-Nigramm so verändert wird, also für alle, die den Begriff nicht kennen, das ist quasi wie so eine Grafik, wo gezeigt wird, wer steht auf welcher Stufe und wer berichtet an wen. Das ist so ein, damit man sich so ein bisschen zurechtfindet, auch gerade wenn man neu in das Unternehmen kommt oder so, dass man sich angucken kann, okay, wie sind hier eigentlich die Verantwortungsstrukturen? Und wenn jetzt da Leute an ihn berichten, dann ist das wahrscheinlich auch erstmal, also könnte ich mir vorstellen, auch zeitweise, damit er einfach sich auch einen Eindruck verschaffen kann. Weil wenn er, wie gesagt, wenn die Leute immer nur an Preetz berichten und Preetz das dann wieder für ihn filtert, dann kriegt er ja gar nicht mit, was wirklich passiert. Und ich denke, dass er deswegen, dass er das einfach nochmal ein bisschen mehr von der Basis her dann auch mitbekommen will. Also ich hoffe, dass es so läuft.
Ja, aber ich finde es prinzipiell gut, weil es halt eben für diesen modernen Fußball steht, der halt ja einfach eine Richtung genommen hat, wo es einfach unmöglich ist, dass eine oder zwei Personen irgendwie die Geschicke des ganzen Vereins leiten, sondern das ist so komplex geworden, dass es einfach nur zu wünschen ist, dass du einfach eine gut geölte Maschine hast, die dann den Erfolg sicherstellt. Auf und neben dem Platz, um mal eine Phrase
zu sprechen. Dafür spricht ja auch diese Arne Friedrich-Verpflichtung als jetzt ja Sportdirektor, davor Performance-Manager. Das siehst du ja auch bei anderen Vereinen. Simon Rolfes, bei Leverkusen gab es jetzt auch einen guten DAZN. Bericht zu Sebastian Kehl bei Dortmund. Also diese Kompetenz, Verteilung und Aufsplittung findet ja immer mehr statt, weil, und das war ja auch damals genau das, was Hertha ja auch quasi auch verkündet hat, die Herausforderungen im Fußball sind so riesig geworden, dass du dich dem gar nicht mehr annehmen kannst, als nur Schiller und Preetz gespannt. Das geht gar nicht. Also Keuter war ja auch schon so ein Schritt in diese Richtung fast, ne? Also genau. Dementsprechend, das musste eh passieren und ist, glaube ich, das vollkommen Richtige.
Genau, gut. Dann haben wir das Thema, glaube ich, erstmal abgehakt. Also da geht's, also zumindest da geht's zumal mal in die richtige Richtung. Was das jetzt alles bringt, müssen wir sehen. Und bisher bringt's noch nicht so viel. Aber wir müssen noch über eine Meldung sprechen, die sich rund um Guendouzi dreht. Marc, klär uns doch mal ganz kurz auf, was da jetzt zu seiner Verpflichtung bekannt wurde.
Also Sky Sports hat berichtet und da gleich der erste Einschub. Ich krieg das auch durch meinen Job mit. Sky Sports ist immer mal so, ist eher wechselhaft, ob die Gerüchte jetzt komplett stimmen, die sie streuen oder nicht. So eine mittelmäßige Trefferquote. Auf jeden Fall hat Sky Sport berichtet, dass Guendouzi Hertha nach der Saison wieder verlassen wird. Das hat quasi zwei Gründe. Zum einen war es wohl so, dass Arsenal Hertha quasi schon mal angeboten hat, ey, wir wären schon bereit, Guendouzi für 30 Millionen abzugeben. Die Summe will Hertha aber nicht zahlen, das ist ihnen zu teuer. Und zum anderen ist es wohl auch so, dass Guendouzi nicht bei Hertha bleiben will, weil er schon, also bei Arsenal ist es quasi sicher, dass es nicht weitergehen wird, weil zwischen ihm und Mikel Arteta das Tischtuch wirklich zerschnitten ist. Aber er schon in abkommender Saison bei einem Verein spielen will, der zumindest regelmäßig in der Europa League dabei ist. Das sieht jetzt nicht ganz danach aus bei Hertha. Also, zum einen kann ich es verstehen, dass Hertha für einen einzelnen Spieler an sich nicht bereit ist, 30 Millionen zu zahlen, auch wenn die Summen jetzt in den letzten Monaten waren, wie sie waren. Auf der anderen Seite kann ich da Guendouzi sehr gut verstehen. Genau. Muss man weiterhin abwarten. Fürs Saisonende wird da eh nichts entschieden, aber ich hätte jetzt eh nicht damit gerechnet, dass der Mann bleibt.
Genau, da müssen wir auch abwarten, aber ich rechne damit auch nicht, zumindest nicht so, wie es aktuell läuft. Okay, Niklas, du, ich weiß von dir, dass du jetzt kein Sky-Abonnent bist. Wie hast du denn das Spiel gegen Köln verfolgt? Und wenn du dafür gezahlt hast, wie zufrieden bist du mit dem Einsatz dieser Finanzen?
Ich habe nicht dafür gezahlt. Ich konnte es bei einem bei einem Kumpel gucken. Ja, dem ich auch immer eine große masochistische Ader unterstelle, wenn er dafür bereit ist, sich die Hertha-Spiele mit mir anzugucken. hätte ich dafür gezahlt, wäre ich zwei Wochen sauer gewesen, also ganz ehrlich.
Ja, und ich zahle dafür. Okay, aber kommen wir mal zur Aufstellung. Wir haben in der Sturmspitze ein paar Veränderungen gehabt. Erzähl uns doch mal was, wenn du es gerade auf dem Schirm hast, was sich so getan hat in der Aufstellung und was dich überrascht hat oder auch nicht.
Naja, es ist offensichtlich, dass Bruno Labbadia Hertha-Base hört, denn er hat endlich Marks Vorschlag umgesetzt, mal Piontek und Córdoba in der Doppelspitze zu bringen. Dazu, es war ein relativ neues System, das hat man so noch nicht gesehen. Es war ein 4-3-1-2. Also Toussaint, Darida und Guendouzi im Mittelfeld, davor Luki Bakio auf der 10 und dann halt eben Córdoba und Piontek hinten Mittelstädt, Alderete, Stark und Pekarik und im Tor natürlich Schwolo. Das war die Aufstellung, wohl aus personeller Not herausgeboren, ne? Dilrosun verletzt, Kunja angeschlagen und Nankam auch raus. Man hätte jetzt überlegen können, ob man Netz von Anfang an bringt und Mittelstädt dann auf den linken Flügel zieht oder umgekehrt. Plattenhardt war ja auch verletzt. Aber so ist dann halt dieses System geboren worden. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen, weil geklappt hat's halt nicht. So, also.
Ja, Marc, was hast du dir denn versprochen dann, also vor der Partie, jetzt mal bevor du die Aufstellung auch gesehen hast und dann eigentlich als klar war, okay, wir spielen so, was hast du dir eigentlich da, oder was glaubst du, was sich Labbadia davon versprochen hat und was hast du dir versprochen? Und was hast du erwartet?
Also jetzt mit dem Blick auf die Aufstellung, oder?
Genau.
Ja. Also das System war tatsächlich nicht komplett neu. Man hat das ja beispielsweise gegen Werder Bremen am ersten Spieltag gesehen. Das ist ja an sich schon ein Rautensystem. Und auf der Luke Bakio-Position hat da ja dann eigentlich Kunja gespielt, ne? Dieses freischwebende Element da vor den beiden Mittelstürmern. Bloß, dass bislang nie Córdoba und Piontek zusammen gestürmt haben, sondern dann halt Piontek, Luke Bakio oder Córdoba, Luke Bakio. Versprochen habe ich mir davon, ja, also ich wollte das auf jeden Fall einfach mal sehen, wie Piontek und Córdoba zusammen funktionieren könnten, weil Piontek in seiner Genua-Zeit, wo er ja wirklich eine abstruse Torquote hatte, genau in so einem System gespielt hat. Eigentlich hätte ich das gerne mal halt eben mit Kunja hinter den Spitzen gesehen, Luke Bakio hinter den Spitzen, da war ich dann schon etwas milder gestimmt, weil man sieht ja nicht immer erst die realtaktische Aufstellung, sondern man sieht erstmal eine Liste von Namen vorm Spiel. Und ich dachte erst, dass das vielleicht eher so ein 4-4-2 wird, weil Darida ja schon mal auf dem rechten Flügel gespielt hat. Mehr oder weniger gut, aber er hat es auf jeden Fall schon mal gemacht. Und Luke Bakio dann vielleicht links, weil ich fast nicht geglaubt hätte, dass Luke Bakio tatsächlich als dieser Zehner eingesetzt wird hinter den Spitzen. Und deswegen war ich dann, ja, ich wusste nicht so ganz genau, was mich erwartet. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut oder interessant zu sehen, dass dann doch so viele Offensivkräfte auf dem Platz stehen. Bei Hertha waren zuletzt echt viele eher defensiv denkende Spieler auf dem Feld. Und ich glaube, es war jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr zu rechtfertigen nach den letzten Auftritten, dass bei so vielen Ausfällen, die Hertha gleichzeitig hat, Piontek trotzdem nur auf der Bank sitzt. Ja, und das war das. Alderete hat wieder gespielt, das kann man vielleicht noch erwähnen, nach seinem wirklich miesen Auftritt gegen Bielefeld wollte anscheinend Bruno Labbadia nicht erneut in der Innenverteidigung wechseln, wobei ich dann sagen muss, wenn ich mir Toruna Rigas Auftritte gegen Mainz und Freiburg ansehe und er musste dafür raus, dann kann man schon drüber diskutieren, warum Alderete nach diesem Bielefeld-Spiel wieder von Anfang an spielen darf, außer man lässt diesen Grund halt eben außen vor, dass man nicht schon wieder wechseln wollte, weil leistungsgerecht ist das eigentlich nicht.
Ja, bei Toruna Riga bin ich mir auch echt nicht sicher, was da gerade irgendwie läuft, weil ich vor dem letzten Spiel hatte ja Labbadia auch gesagt, naja, ich hatte mit ihm gesprochen und er sieht es auch so, dass er gerade nicht so auf der Höhe ist. Also ich, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, aber er sagte ja auch in diesem einen Tag mit Toruna Riga, dass er immer noch nicht durch diese Corona-Infektion, dass er immer noch nicht richtig schmecken und riechen kann. Also das scheint ja doch irgendwie irgendein Rattenschwanz nach sich zu ziehen. Ne? Also man kann echt nur hoffen, dass das nicht irgendwie damit zusammenhängt, dass er sich vielleicht noch nicht richtig fit fühlt oder dass das halt als irgendwie so Nachwehen sind.
Ich habe eh total Sorge. Es kommen ja jetzt, also um Gottes Willen, das muss nicht direkt mit Toruna Riga in Verbindung gebracht werden, aber es kommen ja die ersten Studien gerade zu Corona raus, die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eben wirklich aussagen, dass auch das Gehirn mit angegriffen wird von dieser Krankheit. Mhm. Also wir wissen einfach noch nicht genau, wir wissen es immer noch nicht so genau, was Corona eben alles mit sich bringt. Und es gab ja auch diese Geschichte jetzt mit Pongracic bei Wolfsburg, den Glasner irgendwie, wo Glasner sagte, also Pongracic, der Innenverteidiger von Wolfsburg, der Corona erkrankt war und glaube ich zu früh wieder eingestiegen ist und Glasner, Wolfsburgs Trainer, danach sagte, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie jetzt die Auswirkungen sind von Corona. Zeigt vielleicht auch nochmal, in was für einer Bubble da gelebt wird, aber auf jeden Fall ist das alles echt eine gefährliche Kiste und deswegen, klar, wir können es nicht komplett ausschließen, dass das bei Toruna Riga auch noch eine Rolle spielt. Genau, aber nee, das quasi dann zur Aufstellung. Matthew Lecky war wieder im Kader, hey
endlich Qualität. Gut, Niklas, meine Frage ja immer zum Einstieg, wie ist Hertha so ins Spiel gekommen? Also beziehungsweise vielleicht können wir das über die ganze erste Halbzeit strecken. Wie hast du die erste Halbzeit von Hertha gesehen? Wie hat es dir gefallen? Und ja, auch im Gegensatz dann zum Bielefeld-Spiel, hast du da eine Reaktion der Mannschaft gesehen?
Also ich habe nicht den direkten Vergleich zum Bielefeld-Spiel, weil ich das nicht gesehen habe und im Nachhinein
glücklich, ja.
Kann ich mich da auch glücklich schätzen. Also die ersten Minuten, nicht wirklich was passiert. So als findiger Kommentator würde ich sagen, die Mannschaften haben sich abgetastet. Hertha ist dann irgendwie so um die 10., 12. Minute gut ins Spiel gekommen, hatte ja dann diese wirklich ausgezeichnete Chance, wo Piontek an Horn scheitert. Da muss man halt Horn auch ein Kompliment machen, der halt auch echt ein starkes Spiel gemacht hat. Also er hat dann auch in der zweiten Halbzeit auch nochmal herausragend geklärt. Und ja, also ich glaube, Piontek wird da auch ein bisschen bedrängt. Der Ball springt dann nochmal auf. Er trifft ihn nicht ganz richtig. Also, aber trotzdem, wenn der Keeper dann halt nicht so gut hält, dann ist er eigentlich drin. Und dann herrschte irgendwie so eine relative Drangphase von Hertha. Sind gut irgendwie rangekommen. Bis so zur 35. Minute. Dann war noch mal 10 Minuten eher Ebbe. Und dann war die erste Halbzeit auch schon um. So, aber
sonst insgesamt war es schon so. Also so hatte ich den Eindruck, dass Köln da überhaupt nicht wie eine Heimmannschaft agiert, sondern dass es denen völlig darum ging, das hatte dann auch Gisdol in der Pressekonferenz anschließend bestätigt, dass es denen einfach nur darum ging, erstmal hinten stabil zu stehen. Und das hat sich dann halt natürlich auch irgendwie in der Anzahl der Chancen niedergeschlagen. Aber diese Chance, die du ansprachst, Niklas, das fand ich auch, also das war mit der schönste Spielzug in dem ganzen Spiel, war so ein Ballverlust und Toussaint kriegt den dann im Mittelfeld und passt einen ganz scharfen Ball auf Darida direkt nach vorne, also mal schön vertikal. Und Darida macht dann dasselbe auch, einen vertikalen Pass auf sogar den bedrängten Piontek. Also es war ja nicht so, dass der total frei stand, sondern er hat den Ball halt einfach riskiert. Und daraus resultiert dann die Chance. Und das sind eigentlich genau die Spielzüge, die ich irgendwie erwarte. So, also dieses vertikale Spiel, mal dieses Spiel schnell machen, auch mal in Räume, die vielleicht ja nicht komplett frei sind, zu spielen. Also das hat mir sehr gut gefallen, diese Chance. Und kurz vor, also ich glaube, mehr gab's gar nicht so richtig. Irgendein Schuss von Pekarik war noch mit drin. Und dann gab's noch kurz vor der Halbzeit so eine Chance von Köln, von Hector, die auch halbwegs gefährlich war, aber auch jetzt nicht direkt aufs Tor ging. Also knapp daneben vorbei. Aber ich empfand die erste Hälfte jetzt nicht als super Offenbarung. Aber es war so, okay, es ist weniger beschissen als gegen Bielefeld, aber man merkt, okay, wir haben hier das Spiel, wir kontrollieren das hier. Wenn wir jetzt vielleicht noch Anpassungen in der Halbzeit vornehmen, dann könnte in der zweiten Hälfte noch was gehen. Wie ging es dir da, Marc?
Ja, ich fand auch, dass das auf jeden Fall ein besserer Ballvortrag war als gegen Bielefeld. Da ist ja wirklich da, aber auch gegen Bielefeld ist man ja eigentlich, finde ich, so in die, eigentlich einigermaßen okay in die Partie gekommen. Es gibt sowieso einige Parallelen zu dem Spiel. Aber klar, gegen Köln, die haben, ich fand auch, dass Köln irritierend schwach war am Anfang. Die waren wahnsinnig defensiv. Hertha wirkte da wie das Heimteam, hatte viel mehr Ballbesitz, hatte auch den etwas konstruktiveren Ballbesitz. Ja, und es gab dann halt, wie gesagt, diese eine große Chance von Piontek, oder heißt, was heißt große Chance, aber eine gute Chance zumindest.
Aber also nur noch meine Sachen gerade einzuordnen. Es war trotzdem einfach super ermüdend und es hat einfach keinen Spaß gemacht trotzdem. Ne? Also es war besser als gegen Bielefeld, auch weil Köln einfach noch schlechter ist. Aber es war trotzdem nicht geil. Also
das ist ja das Ding. Also die Ansprüche, wir reden hier von den niedrigsten Ansprüchen, die du mittlerweile halt haben kannst. Und es war ja auch einfach so, dass das war eine Sache des Anstands, Köln besser aufzutreten als gegen Bielefeld. Also das ist nicht lobenswert in dem Sinne eigentlich.
Und von der Reaktion kann man da auch immer noch nicht sprechen. Also da komme ich noch später zu, aber
es war ja so, also Daten nach 38 Minuten waren ja auch 60% Ballbesitz und 59% der Zweikämpfe gewonnen. Daran konnte man schon ablesen, dass Hertha besser im Spiel war. Wirklich klare Chancen gab es dann eben nach dieser Piontek-Chance nicht mehr wirklich. Lag auch daran, dass die Mannschaft in Form von auch Luke Bakio, der aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann noch schwächer war, auch falsche Entscheidungen getroffen hat nach vorne, muss man klar sagen. Und was tatsächlich auch von Anfang an schon genervt hat, war und was sich dann auch durchs Spiel gezogen hat, war, dass Hertha, also Köln ist ja mit einer Fünferkette aufgelaufen. Das hatten sie ja jetzt wieder verändert. Das heißt, drei Innenverteidiger. Und Hertha hat dann so eine Flanke nach der anderen da in den Strafraum gekloppt, von Mittelstädt eigentlich hauptsächlich. Und nicht eine kam an. Dann denke ich mir halt, okay, da muss ja ein Lerneffekt entstehen, dass das nicht funktioniert. Aber nee, es wurde auch die 17. Flanke reingehauen. Und ein anderes Ding, was sich auch durch die gesamte Partie und jetzt ja auch wirklich durch die gesamte Saison zieht, ist, Herthas Standardsituationen sind eine absolute Frechheit.
Oh ja.
Wirklich. Das ist unfassbar. Also, wie gesagt, Hertha traut sich ja mittlerweile nicht mal mehr, einen Ball einfach reinzuschlagen, sondern es werden jetzt einfach nur noch kurze Ecken und kurze Freistöße ausgeführt, um dann entweder den Ball da schon zu vertändeln oder dann die Flanke zu kurz zu spielen. Das
ist so unfassbar.
Also, sorry, da beraubt sich Hertha einfach ganz viel. Weil, nehmen wir jetzt mal Union, letzte Saison Union. Die haben auch nicht den geilsten Ballbesitz aller Zeiten gespielt. Die sind über Konter gekommen, aber auch eben über Standards. Die haben ganz viele Spiele dadurch entschieden, dass sie dann halt den Freistoß irgendwie da reingeköpft haben. Das ist einfach ein Mittel im Fußball, was du können musst, um halt auch mal einen Punkt mitzunehmen oder drei. Und Hertha verwehrt sich dieser Chance quasi schon aktiv. Das ist unglaublich. Und ich glaube, Hertha ist wahrscheinlich mittlerweile, die waren lange Zeit, glaube ich, zweitschwächstes Team. Es würde mich nicht wundern, wenn sie mittlerweile das standardschwächste Team der Bundesliga sind. Und das kann nicht angehen. Auch nicht mit einem, mit der Innenverteidigung, die du da hast, die kopfballstark ist, mit einem Córdoba. Jetzt sogar mit zwei Stürmern, mit Córdoba und Piontek, auch wenn Piontek, glaube ich, kein Kopfballungeheuer ist, aber das ist, also bitte. Und das trägt dann eben dazu bei, dass du nicht mal darüber Gefahr entwickeln kannst. Das ist zu wenig.
Ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Auch noch eine Sache, Niklas, vielleicht ist dir die auch aufgefallen, diese langen Bälle von Starks ist auch einfach, da habe ich auch so gedacht, das muss auch doch mal irgendwann, also irgendwann musst du doch mal, wenn du ein paar Mal probiert hast, musst du doch mal auch checken, okay, funktioniert vielleicht heute nicht, oder?
Also, ich wollte es gerade ansprechen, diese, also, wenn man jetzt wirklich auf Teufel komm raus, was Gutes in diesem Spiel finden möchte, dann diese angesprochene vertikale Tendenz. Also man hat gesehen, dass das Spiel zumindest vertikaler gedacht wurde. Es gab viele Vertikalbälle, von denen auch zwei, drei angekommen sind und es sah dann wunderbar aus. So, aber also Niklas Stark hat 20 lange Bälle gespielt, davon kam die Hälfte an. So, und der das sind mehr als Schwolo lange Bälle gespielt hat, was schon bemerkenswert ist, weil es der Torwart ist und der prinzipiell eigentlich immer lange Bälle spielt. Bei Schwolo kamen allerdings 9 lange Bälle an. Und das spricht auch ein bisschen dafür, dass ja Köln einfach ja kein nicht gut ist, wenn so viele lange Bälle vom Torwart ankommen. Und gleichzeitig auch, dass der Torwart so wenig lange Bälle schlägt im Vergleich zu dem Feldspieler, spricht halt eben auch dafür, dass es wenig Abstöße gibt oder der Torwart, also Herthas Torwart einfach den Ball nicht bekommt. Aber man sieht in diesen langen Bällen auch einfach, besonders wenn sie von Stark kommen, ne, das ist dann Spielaufbau aus der Innenverteidigung heraus oder die Idee des Spielaufbaus, sieht man halt, dass es in Herthas Mittelfeld oder auch im Sturm niemanden gibt, der diese langen Bälle irgendwie verwerten kann. Und es ist es ist grauenhaft zuzugucken, weil wenn mal ein Ball aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld gespielt wird und die Spieler da ihn mit dem Rücken zum Tor aufnehmen, der Einzige, der dann aufdrehen kann, ist Guendouzi. So. Kunja kann's auch. Kunja war allerdings bis zur 60. Minute draußen. Luki Bakio ist einfach ein schneller Spieler.
Ja, das war's aber auch. Das nimmt langsam Lecky-Züge an.
Ja, er kann halt seine Körperstatur und seine Schnelligkeit auf der 10 nicht wirklich ausspielen. Und er kann auch nicht auf, man sieht, dass er einfach auf engem Raum sich nicht behaupten kann, weil er halt einfach 1,90 Meter groß ist. Und ein Kunja kann einfach, ist viel wendiger, hat einfach einen kleineren Wendekreis, wenn man es so sagen will. Und da sieht man einfach dieses Spielertyp-Defizit. Und ich glaube, es ist ganz oft vorgekommen, dass du der Ball kam irgendwie auf Guendouzi, Toussaint, Darida, weiß ich nicht, kurz hinter der Mittellinie. Die leiten ihn dann weiter auf Luki Bakio oder Córdoba. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Und es anstatt den Ball anzunehmen, zu gucken, wird der Ball mit einem langen Ball zurückgekloppt zum Torwart. Und du guckst dir, was ist das? So, das ist das falsche Tor, Entschuldigung. Ja,
dann saß ich so vorm Fernseher wie Uwe Kliemann da gerade in unserem Beitrag am Anfang. Da habe ich dann einfach nur noch rumgebrüllt, weil ich gedacht, das kann doch nicht sein.
Und du siehst, Córdoba kriegt den, vielleicht ganz kurz, Córdoba kriegt einen langen Ball, macht ihn fest, weil es einfach Córdoba ist und er das, weiß ich nicht, wahrscheinlich bevor er frühstückt, 200 lange Bälle festmacht. Und keiner läuft mit, keiner bietet sich an und dann steht Córdoba da und muss ins Dribbling gehen und da ist er nicht der Stärkste und verliert den Ball. So, er kriegt den Ball, kann dann aber nicht abspielen, weil niemand da ist und dann ist der Angriff auch schon wieder hin. Also, das ist wirklich erschreckend. Es war erschreckend zuzugucken.
No. Das ist ja das Ding, Köln, ganz kurz, Köln stand ja in der ersten Halbzeit vor allem extrem tief. Die haben ja Hertha ab der Mittellinie erst angelaufen. Hertha hatte eigentlich die gesamte Hälfte für sich. Da musstest du einen Stürmer von denen umspielen. Das war ja auch geil, dass André Duda und Marius Wolf hier Doppelsturm bei Köln gemeldet haben. Da sieht man auch vielleicht, wie es um den FC bestellt ist. Und das muss man ja eben auch nochmal im Kontext sagen.
Modest
es
war aber Köln. Auf der Bank, ne? Modest auf der
Modest
Bank.
Modest auf der Bank, aber Modest.
Ja, gegen den Wolf, unleashed the Wolf, da kommt niemand mit. Da kommt
der Schatz keiner. Nee. Ja. Genau, der hat sich auf jeden Fall aber auch ein Wolf gerannt in dem Spiel. Also
Wasser.
Geile. Muss ich kurz raussuchen. Aber auch geile Statistik zu Wolf habe ich jetzt in der Zusammenfassung nochmal gehört, dass er jetzt der Spieler ist, der die meisten Torabschlüsse ohne Torerfolg hat. Also das ist auch schon bezeichnend, dass er einfach immer drauf hält und das nicht zum Erfolg führt. Das ist schon bitter.
Ja, auf jeden Fall. Musste ja Hertha in der eigenen Hälfte gar nicht viel machen. Und dann hast du immer wieder gesehen, wie Niklas Stark bis an die Mittellinie angedribbelt ist. Und dann kam der lange Ball in die Hände von Horn. Und das ist so oft passiert, dass du wirklich die Szene übereinander hättest legen können. Das ist unglaublich gewesen. Also da sieht man zum einen, was für ein Loch anscheinend im Mittelfeld herrscht, weil sich die Spieler dann nicht anbieten, weil zu wenig Bewegung ist. Und zum anderen diese ja auch fehlende Genauigkeit, weil du kannst ja durchaus Chipbälle auf Córdoba spielen. Aber das hat ja Niklas gerade schon herausgearbeitet. Da muss dann ja auch was folgen, beziehungsweise die Bälle müssen auch erstmal ankommen. Und immer wieder Chipbälle in diese Dreierkette von Köln zu spielen, oh, also das zeigt halt diese kreative Armut, die sich da wirklich immer weiter herauskristallisiert und manifestiert hat. Und es fehlen da ganz viele Automatisten, aber auch vielleicht auch Spielertypen. Also
genau,
es ist ganz grausig gewesen. Ja. Und wie gesagt, es gab diese, also wir sind ja gefühlt immer noch bei der ersten Halbzeit, es gab ja ein paar Szenen, haben wir ja schon herausgearbeitet, wo es Vertikalität gab, aber das ist total zerstückelt gewesen und wirkte nicht systematisch, sondern da hat's mal funktioniert. Aber nicht. Ja, stetig, wie heißt es, stetig, höhlt den Stein, stetig.
Steht der Tropfen.
Egal, steht der Tropfen, so war es ja nicht. Eine Szene in der ersten Halbzeit möchte ich noch besprechen, weil die stellvertretend so ein bisschen auch für den schwachen Tag von Maxi Mittelstädt stand.
Oh ja.
Der, wie gesagt, eine Flanke nach der anderen in den Strafraum versenkt hat. Und in der ersten Minute in der Nachspielzeit denkt er, dass ein langer Ball von Köln ein Klärungsversuch im Seitenaus landet, rennt quasi schon zum Balljungen und will den Ball haben und ist schon fast selber aus dem Feld raus. Da merkt er plötzlich, oh Scheiße, der Ball bleibt drin. Was dann bedeutet, dass Drexler losläuft und Alderete müssen dann abräumen an der Seitenlinie. Was soll er machen?
Auch gelb,
weil sonst ist das Ding halt offen. Da durfte sich Alderete dann tatsächlich bei Mittelstädt für die gelbe Karte bedanken. Und eine Minute später lässt sich Mittelstädt auch viel zu leicht auf der rechten Abwehrseite, warum auch immer er da war, von Wolf umlaufen. Und wir kennen Wolf ja mittlerweile ganz gut, der ist jetzt auch kein technisches Wunder. Also ja,
das war dann auch das, sehr was zur Chance von Hector führte, genau.
Ja, exakt, genau. Und das hat dann auch stellvertretend für den wirklich, wirklich schwachen Auftritt von Maxi Mittelstädt. Das stand stellvertretend dafür.
Ja, genau. Also du hattest es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen mit der Kreativlosigkeit. Ich finde, in der zweiten Hälfte, es gab erstmal keine Wechsel, sind wir auch nicht wirklich gut reingekommen, sondern da ist überhaupt Köln nicht. Ein bisschen besser gestartet oder viel besser. Also vielleicht können wir an der Stelle mal über die Leistung von Dodi Lukebakio reden. Das war aus meiner Sicht eine absolute Frechheit. Also vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, weil er auf einer Position gespielt hat, die ihm nicht wirklich liegt. Aber das, was er da gemacht hat, war trotzdem eine Frechheit. Also wir haben, wie gesagt, das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, wir haben einen kleinen Running Gag in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir machen dann immer kleine GIFs von irgendwelchen Aktionen, wenn sie besonders beschissen waren. Und da ist Dodi Lukebakio im Spiel locker mit 3 Stück dabei. Also das ist wirklich, wenn ihr die haben wollt, schreibt uns gerne an. Ich erinnere mich da an irgendwelche komischen Dribbling-Versuche, wo er sich selbst den Ball wegspielt oder einen Ball, den
er... Wie oft lag Lukebakio am Boden in diesem Spiel?
Ja, oder er kriegt einen Ball und hat eigentlich sehr gute Aussichten darauf, dann eine Torchance daraus zu kreieren, aber wird dann halt, also sofort verliert er den Zweikampf und es ist echt, also du hast dir einfach nur an den Kopf gefasst und hast gedacht, das kann nicht dein fucking Ernst sein, Junge. Und resultierte dann auch darin, dass Labbadia ihn in der 60. Minute dann auch runtergenommen hat, weil er gemerkt hat, okay, da geht heute auch wieder nix. Und dann den im letzten Spiel noch fehlenden Kunja eingewechselt hatte. Und das hat meiner Meinung nach dann wieder dazu geführt, also in der zweiten Hälfte gab es 9-2 Torschüsse von uns. Da gab es dann schon mehr Aktionen von uns zum Tor. Also ich erinnere mich an eine Kopfballchance von Alderete nach Freistoß. Dann Piontek nochmal mit einem relativ guten Abschluss. Guendouzi an Pfosten in der zweiten Halbzeit. Also da war dann auf jeden Fall mit Cunha irgendwie so ein Element im Spiel, was wieder den kleinen Unterschied gemacht hat, beziehungsweise ja nicht, was nicht in Tore resultiert ist, aber zumindest man hat es gesehen, dass er einfach so brutal wichtig ist für unser Spiel. Und das ist aber auch gleichzeitig irgendwie super erschreckend. Wie siehst du es, Niklas?
Ja, also wenn du was über Hertha lernen willst, wie der aktuelle Zustand von Hertha ist, musst du dir einfach nur Lucky Bacchio angucken. So, das ist so stellvertretend für diese gesamte Mannschaft. Zum Beispiel, ich hab mir halt ein paar Notizen gemacht, so, und es steht halt so 30. Minute starkes Dribbling. So, geht er durch, legt er, ich weiß nicht, wie es geändert hat, aber dann, da zeigt er eben seine Qualitäten, ja. 32. Minute, da gab's diese Hackenpass-Szene auf Pekarik, wenn ihr euch erinnert, was, wenn der Abschluss da ein bisschen besser ist, also wenn er jetzt zum Beispiel reingegangen wäre, das, keine Ahnung, das wäre locker Tor des Monats gewesen, weil das einfach richtig schön rauskombiniert, weil da siehst du, dass diese Mannschaft einfach Fußball spielen kann. Und du denkst so, ja, er kann es, wenn er es will. Nur um sich 3 Minuten später am Mittelkreis den Ball zu nehmen und wie ein, weiß ich nicht, wie ein Berserker auf 2 Kölner Spieler zuzudribbeln, versuchen die irgendwie im Zentrum auszudribbeln und dermaßen einfach vom Ball getrennt wird. Und du denkst so, das kann nicht wirklich sein. Und vor allem, wenn er da jetzt den Cunha-Ersatz mimen muss. Wir wissen alle, dass Cunha ein extrem einsatzfreudiger Spieler ist und damit einfach das Gegenteil von Lucky Bacchio. Und sich halt einfach auch nicht zu schade ist, dann sich mal den Ball am eigenen 16er abzuholen. So, und da einfach ins Pressing reingeht, weil er jeden Ball haben will. So, und Lucky Bacchio steht teilweise 2 Meter von seinem Spieler entfernt. Dann kommt mal der Dodi-Ruf von der Seite und dann geht er ein Schritt auf den zu, und es ist dann im letzten Drittel von Herthas Hälfte, wo ich mir denke, so, Alter, du musst hier ein bisschen mehr Engagement zeigen, hol dir den Ball, leg ihn ab auf irgendjemand anderen und renn wie vom, weiß ich nicht, von der Hornisse gestochen dann aufs Tor, damit du irgendwie deine Schnelligkeit ausspielen kannst.
Das hat Labbadia auch gesagt über ihn. Labbadia hat auch ganz klar gesagt, Lucky Bacchio hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, er hat sich viel zu spät vom Ball getrennt, er muss seine Schnelligkeit mehr ausspielen, also der war auch sehr unzufrieden, sag ich mal.
Ich fand aber eben, das ist ja das Ding, ich finde, also Lucky Bacchio war ja irgendwie ein Stück weit sogar im Spiel. Es war ja nicht so, dass wir ihn nicht gesehen haben. Lucky Bacchio war sehr oft am Ball, aber hat konstant die schlimmsten Entscheidungen überhaupt getroffen. Konter auf eine, ja, Slapstick-Art, muss man ja wirklich sagen, verspielt. Ballverluste, die so einfach waren. Immer, Lucky Bacchio funktioniert eigentlich immer dann, wenn er schnörkellos spielt. Und das will er aber nicht. Also, wenn zwar einfach wirklich stringent ist, und das macht er aber nicht. Und ich finde, er wirkte auf der Position insofern nicht verloren, weil er, wie gesagt, ja in Aktion drin war. Aber er hat sich so dermaßen falsch entschieden. Er hat sich da sehr, sehr oft dermaßen falsch entschieden. Und das ist wahnsinnig frustrierend, weil du ja durchaus weißt, was in dem Kerl steckt an Qualität. Und Dick, das hat's ja schon gesagt, es gab 1-2 Szenen, wo du es dann auch siehst. Da lässt er tatsächlich mal einen Mann im Mittelfeld stehen und plötzlich öffnet sich ein gesamter Raum vorm Strafraum. Das kann er ja. Aber was er in den letzten Wochen und Monaten dahingehend zeigt, ist übel. Und das ist eben vielleicht noch verkraftbar, wenn gleichzeitig ein Cunha auf dem Feld steht, der halt dann das übernehmen kann. Wenn er aber fehlt, wie zuletzt komplett im Bielefeld und jetzt 60 Minuten noch gegen Köln, dann fehlt auch Hertha da halt komplett das überraschende Element, weil dann keiner dieser Fußballer mehr auf dem Feld steht. Keiner. So, es sind ansonsten alles sehr stringente Fußballer, so, und dieses gewisse Etwas fehlt da total. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz auf diese ersten 15 Minuten nach der Halbzeit eingehen, weil ich die atemberaubend schlecht fand.
Ja, gerne.
Also,
lass alles raus, Marc, komm.
Ja, aber ich finde, das muss schon noch mal erwähnt
werden. Nein, natürlich, lass alles raus, dafür sind wir hier.
Wie Hertha aus der Kabine gekommen ist, hatte genau dasselbe Muster wie gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, was deren Ziel in dem Moment war. Nee, jetzt lassen wir Köln auch mal spielen. Also, sorry, wir reden da vom 1. FC Köln. Die haben 5 Dinger gegen Freiburg bekommen. Die sind atemberaubend beschissen. Die sind haben jetzt 14 Heimspiele in Folge nicht mehr gewinnen können. Haben seit über 500 Minuten kein eigenes Tor mehr erzielt. Und du denkst dir nach der Halbzeitpause, ja, wir schauen jetzt mal, wie die Kölner aus der Kabine kommen. Da können wir ja immer noch machen. Also, eine so Körpersprache, wo du plötzlich nur noch hinterhergerannt bist, wo du eine Flanke, also ein Hereingabe nach der anderen in den Strafraum zugelassen hast. Selbst da ist nichts Gefährliches, wirklich Gefährliches draus entstanden, weil es eben der 1. FC Köln ist. Aber Köln überhaupt in diese Räume zu lassen, in diese Chancen zu lassen, fand ich schon wahnsinnig schlecht.
Ja.
Fand ich schon wahnsinnig schlecht und das hatte wirkliche Bielefeld-Vibes und da reden wir dann eben auch von dieser ausgebliebenen Reaktion der Mannschaft.
Ja, also vielleicht kann ich da mal anknüpfen zu dem, was ich zu der ganzen Leistung jetzt auch wieder gestern noch sagen wollte. Also ich habe wirklich einfach das Gefühl, dass das absolut kein Team ist. Ich frage mich auch wirklich, ob die sich überhaupt untereinander verstehen, also ob die cool miteinander sind, so als Mannschaft, oder ob die, also das, also mein, klar, Teambuilding-Maßnahmen kann es gerade nicht geben, ist total schwer durch Corona, die essen nicht mal zusammen an einem Tisch, also, sondern sind immer in kleinen Grüppchen und das auch immer wahrscheinlich dieselben, damit man das Infektionsgeschehen irgendwie unter Kontrolle hat, sollte da irgendwas passieren. Die fahren in 2 Bussen zusammen zum Spiel, also da sind noch nicht mal alle zusammen in einem Bus. Aber ich erwarte einfach von denen, dass die sich gegenseitig im Spiel pushen, dass sich da abgeklatscht wird im Kabinengang, dass einfach sich angefeuert wird, dass man dieses Spiel jetzt gewinnen will. Die sollen sich gegenseitig auf dem Feld hochhelfen und abklatschen und gut zusprechen, wenn vielleicht mal was schlecht gelaufen ist, oder gut zusprechen, auch wenn was gut gelaufen ist, sich gegenseitig loben. Da ist niemand, der das Spiel irgendwie dirigiert, der laut ist. Das sagt Labbadia ja auch selber, oder hat er wieder gesagt vor dem Spiel, wir haben keine laute Mannschaft, wir haben eine ruhige Mannschaft. Und ich finde, da ist kein Spieler auf dem Platz, der das vorantreibt oder der da irgendwie Verantwortung übernimmt. Also unser Kapitän in dem Spiel war ja Niklas Stark. Das ist auch in den Interviews danach eine völlige Katastrophe. Das zeigt eine völlige Ambitionslosigkeit. Das haben wir im letzten Podcast ja auch schon besprochen gehabt. Der sagt, ja, wer weiß, wie wichtig dieser eine Punkt mal nochmal sein wird und solche Sachen. Also sorry, aber da sehe ich einfach nichts. Das ist einfach nur Scheiße. Es ist wirklich traurig. Es macht einfach keinen Spaß mehr, weil man auch nicht das Gefühl hat, die wollen's. Wenn man das Gefühl hätte, die sind da voll drin. Weil ich erinnere mich an diese Situation, vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, wo Plattenhardt irgendwann mal eine Grätsche verpasst hat oder so und wo er die Hand auf den Boden schmettert und sich einfach ärgert oder so. Solche Momente fehlen mir auch, wenn jemand mal eine Grätsche ins Aus haut, die geil gemacht ist, dass er sich dann zum Beispiel freut. Also ich vergleiche das immer gerne wie so eine geile Defense-Aktion beim Football. Wenn die jemanden umhauen, dann freuen die sich einfach den Ast ab, dann machen die da einen kleinen Jubeltanz. Das erwarte ich jetzt gar nicht.
Das wird ihnen Touchdown.
Ja, aber das erwarte ich jetzt gar nicht. Aber dass man sich einfach da selber mal irgendwie ein bisschen hochpusht und sagt, man will dieses Spiel jetzt gewinnen. Aber für mich ist das alles zu wenig. Da sich danach hinzustellen und zu sagen, ja, also erstmal ist ja wichtig, dass wir hier einen Punkt mitnehmen und nicht schon wieder verlieren. Bullshit, Mann, das ist Köln. Die haben 4-0 gegen Freiburg verloren. Die schießen 5-0. Keine Tore. Ja, 5-0, meinetwegen auch das.
4-0 waren wir, ja.
Und jetzt stellt ihr euch hin und sagt, ja, es ist erstmal wichtig, dass wir hier nicht verlieren. Alter, das geht. Sorry, aber.
Ja, ich war ja gestern beim Amazon-Bundesliga-Radio nach dem Spiel zu Gast, zusammen mit Florian Kringe, der tatsächlich für Hertha ja auch gespielt hat.
Ah, ja.
Unglückliche Geschichte damals, als er sich den Fuß gebrochen hat. Hat ja auch für Köln gespielt und der wurde vom Moderator eben gefragt, was für einen Eindruck die Hertha-Mannschaft auf ihn macht. Und er hat auch gesagt, und er ist immer ein Ex-Profi, er kann das, denke ich mal, auch noch besser bewerten. Er hat gesagt, für ihn wirkt das eben nicht wie eine Mannschaft. Das wirkt überhaupt nicht homogen. Da hat jeder auch mit sich selbst zu tun und da gibt's keine Mentalitätsspiele auf dem Feld so richtig. Das sind alles Dinge, die wir auch schon gesagt haben, die auch nochmal von etwas vielleicht weiter außen beziehungsweise weiter innen, je nachdem, wie gesagt, ehemaliger Profispieler, eben genauso, diese Worte fallen da genauso. Und das Ding ist ja eben das, was Lukas gesagt hat. Wenn nämlich, wir sagen mal, Hertha bringt eben all diese Tugenden aufs Feld und verliert dann knapp. Ich kenne keinen Fan eigentlich, der dann sagen würde, was für eine Scheiße, alle raus. Also es geht ja gar nicht darum, dass man jeden Gegner an die Wand spielt. Natürlich, wie gesagt, es muss mehr drin sein, spielerisch und so weiter, aber dass allein schon diese Grundtugenden, diese Emotionalität auf dem Feld fehlt, Und das zeigt eben auch, das zahlt auf das ein, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass der Umbruch völlig unterschätzt wurde, weil sich überhaupt keine Typen in dieser Mannschaft herausentwickelt haben. Niemand. Ich sehe, wobei, einen nehme ich raus, und das ist Alexander Schwolo. Wie gesagt, ich finde, der nimmt seine Rolle als Führungsspieler an, ist aber Torhüter. Der kann jetzt auch nicht vorne im letzten Drittel wirken. Ansonsten hast du erfahrenere Mitläufer, Pekarik, Plattenhardt, Darida. Du hast Spieler, die gerade erst zum Verein gestoßen sind. Guendouzi, Toussaint, Córdoba, Alderete. Du hast junge Spieler, Konya, durchaus auch ein Luke Bakio, der jetzt auch nicht alt ist und der auch kein Führungsspieler mehr in seinem Leben werden wird. Oder du hast eben Spieler, die entweder sehr still sind oder die Sprache nicht mehr sprechen. Das kann im, auch in einem funktionierenden Kollektiv kann das aufgefangen werden, um Gottes Willen. Also jede Mannschaft hat ja Spieler, die neu dazugekommen sind, die Sprache nicht sprechen. Das allein das Argument reicht nicht, aber in einem nicht zusammengewachsenen Kollektiv tut das nochmal weh, und das ist auch ein Faktor. Und dementsprechend hast du da keine funktionierende Mannschaft auf dem Feld. Und es gibt auch keine Entwicklung dahingehend. Das war okay am zweiten Spieltag, diese Erkenntnis. Das war in Ordnung, das war nicht gut. Aber man hat gesagt, okay, das ist jetzt noch der Punkt. Aber man befindet sich in demselben Zustand wie in der Vorbereitungsphase, wo man gegen den HSV verloren hat. Kein funktionierendes System, alles ist auf Konya ausgelegt und niemand spricht miteinander. Und das ist jetzt nach quasi einer gesamten Hinrunde das Fazit, und es entwickelt sich nichts. Und Michael Preetz hat ja nach dem Bielefeld-Spiel ein langes Sportbild-Interview gegeben, wo er tatsächlich sagt, es ist noch zu früh, um zu urteilen. Also sorry, aber wann darf man denn urteilen? Also
Wenn also, Michael Preetz das sagt, dann.
Ja, also das ist Wahnsinn. Also, und das ist, und dann, wie gesagt, Niklas Stark stellt sich dann als Kapitän, etatmäßiger Kapitän, aber immerhin Vize, auf nach dem Spiel hin und sagt, wir haben jetzt einen Auswärtspunkt erstmal geholt, das muss man auch mal positiv sehen. Ihr habt gegen den, also formmäßig gefühlt Tabellenletzten der Bundesliga
0-0
gespielt und den zweitschlechtesten Expected Goals des gesamten Spieltags abgeliefert. Ratet mal, wer den schlechtesten hatte.
Köln.
Ja.
So. Das ist so furchtbar, Alter. Hätte nur noch gefehlt, dass es das Topspiel gewesen wäre oder so am Abend.
Naja, naja, aber Hertha spielt ja nächstes Wochenende das Topspiel gegen Bremen, also von daher.
Ja, genau, das hatten wir so.
Ja. Das hatten wir ja schon. Also dementsprechend, was ist denn da die Ambition? Also es ist atemberaubend beschissen, und man versucht ja wirklich wohlwollend teilweise seine Erwartungen herunterzuschrauben, aber man ist wirklich im Keller angekommen. Man müsste sich jetzt quasi in den Boden buddeln, so, und das so. Ist
jetzt Wahnsinn. Sind wir da angekommen, wo ich hin wollte hier in der Sendung. Sehr gut.
ich würde trotzdem noch ganz gern vielleicht zwei, drei Worte verlieren, und zwar ich erinnere mich mal an eine sehr leidenschaftliche, lebhafte Diskussion in der WhatsApp-Gruppe. Wo Marc, glaube ich, gesagt hat, so im in der Winterpause oder in der vom Übergang Hinrunde, Rückrunde, darf man sich mal das Urteil erlauben. So, und ich würde
Es ist jetzt,
ich würde sagen, dass es auch nach Bielefeld schon möglich war, weil wenn du gegen Bielefeld so schlecht ablieferst, dann kannst du das Urteil auch bewusst vorziehen. So, du hattest am Anfang aufgrund dieses Spielplans, und das ist meiner Meinung nach auch ein legitimer Grund zu sagen, guck mal, gegen wen wir am Anfang gespielt haben. Du hast gute Ansätze gesehen gegen Wolfsburg, gegen Leipzig, gegen Bayern. Und die Zeichen standen eben eigentlich auf Tendenz nach oben. So, aber stattdessen stagniert man. Und dann kann man einfach auch nach einem Bielefeld-Spiel sagen, okay, Leute, jetzt muss sich dringend was ändern. So, wir wissen natürlich nicht, wie die Transferbemühungen im Hintergrund ablaufen. Aber meiner Meinung nach muss ich da mal jemand hinstellen und sagen, so, das sind die Spieler, die wir brauchen. So, das brauchen wir. Es wird immer gesagt, ja, der Kader, der schafft's nicht, der hat diese und die Defizite, die und die Defizite. Ja, dann mach halt konkrete Verbesserungsvorschläge, was man sich einkaufen kann. So, das Geld ist da. Und vielleicht noch zwei Spieler, die ich hervorheben würde, weil die meiner Meinung nach ein bisschen nicht diesen allgemeinen Mannschaftsgeist verkörpern. Und das sind auf der einen Seite Jesse Gnankam, wo du merkst, dass wenn der reinkommt, dass der Bock hat zu spielen, dass der richtig Bock hat, zu zeigen, was er kann und sich auch einen Platz im Kader zu verdienen. Und auf der anderen Seite Luca Netz, Also, ich meine, der Junge ist 17, du kannst jetzt nicht von dem erwarten, dass der sofort zum Führungsspieler aufsteigt, aber auch dem merkt man einfach an, dass der Bock hat zu spielen. Und der war jetzt, hat 5 Minuten bekommen oder 10 mit Nachspielzeit. Und normalerweise, ja, dann sind die halt 5 Minuten drin, dann sieht man nicht viel von ihnen, dann haben die vielleicht 2, 3 Ballkontakte, dann war's das. Aber nee, du hast gesehen, dass der sich die Bälle links holt, dass der was damit macht, dass der neue Ideen ins Spiel reinbringt. Gegen Bielefeld hat er, glaube ich, 30 Minuten bekommen, ne? Auch noch mal einen riesen Vertrauensvorschuss von Labbadia, so einem jungen Spieler so viel Zeit zu geben. Ja, also die beiden, also einfach auch diese Mischung aus jung und alt von diesen jungen Spielern, die sich noch nicht hundertprozentig durchgesetzt haben und halt auch checken, dass sie jetzt was auf den Platz bringen müssen, um sich eben durchzusetzen. Das würde ich mir halt mehr wünschen. Und deshalb würde ich mir halt auch wünschen, gut, Nankam ist jetzt verletzt, aber dass man halt auch mal ein Netz von Anfang an bringt, weil man hat gesehen, was der dem Spiel geben kann, einfach nur dadurch, dass er sagt, ich will mich jetzt hier beweisen vor allen.
Und seien wir mal ehrlich, würde ein Nankamp es aktuell schlechter machen als ein Luke Bakio und ein Netz schlechter als Mittelstädt?
Auf keinen Fall.
Das kommt noch dazu. Plus Beispiel Köln. Man erinnere sich, als Markus Gisdol da angefangen hat, der hat einfach plötzlich Noah Katterbach und Ismail Jakobs da reingeworfen. Beide aus der A-Jugend-zweite Mannschaft, noch nie Bundesliga gespielt, aber talentiert und hatten eben Bock. Und die haben diese Mannschaft mit so jungen Jahren eben mitgerissen, weil die aus dieser Lethargie ausbrechen, dieser etablierten Profis. Weil die sich ja noch durchsetzen wollen, die haben ja Hunger. Also das müssen ja gar keine Führungsspieler in dem Sinne sein, aber wenn die schon für sich selber einfach nur diesen Hunger entwickeln, reicht das ja schon. Und wir können ja vielleicht noch ganz kurz auf diese letzten 10 Minuten von Hertha eingehen.
Lasst mich ganz kurz,
lass
mich ganz kurz noch eine Sache vielleicht, weil viele ja auch mittlerweile auch schon den Trainer irgendwie mit reinnehmen in die Diskussion. Dazu hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Woche auch was gesagt, dass wir das noch nicht so wahnsinnig sehen. Trotzdem müssen wir, glaube ich, schon mal auch hingucken, was wird da gemacht von Bruno Labbadia. Klar, die Bank war jetzt nicht wahnsinnig geil besetzt. Also bis auf Mateusz Kunja kannst du da niemanden bringen, der dem Spiel noch wirklich was hinzusetzt. Also Netz, klar, der ist auch gekommen, der hat, wie jetzt Niklas schon gesagt hat, der hatte dann auch ganz gute Momente. Redan ist auch noch sehr jung, dann sitzt aber nur noch ein Klünter auf der Bank, der spielt ja die ganze Zeit nicht. Toruna Riga ist Innenverteidiger, wird jetzt wahrscheinlich offensiv auch nicht mehr so viele Auswirkungen haben. Ein Seefuig, sage ich nichts zu. Askar Sibar ist gerade irgendwie wieder in der Mannschaft mit dabei und Lecky. So, da hast du jetzt natürlich auch nicht viele Möglichkeiten. Dennoch kann man irgendwie festhalten, dass die 86. Minute vielleicht doch ein sehr später Zeitpunkt ist, irgendwie neue Akzente zu setzen. Ich entschuldige das etwas, weil ich auch das Gefühl hatte zwischenzeitlich, also normalerweise würde man ja sagen, okay, wechsel mal so nach 75. Aber ich glaube, in der Situation hatte Labbadia das auch das Gefühl, ey, hier, vielleicht geht ja hier gerade noch was, weil das war dann so die Phase, wo Hertha dann wirklich ein bisschen mehr zu Toraktionen kam. Und er hatte vielleicht auch so das Gefühl, ey, wenn ich jetzt irgendwie eingreife, dann reiße ich jetzt hier irgendwie wieder was ein, was jetzt gerade vielleicht so am Kommen ist. Aber es kam nicht. So, und deswegen hat er vielleicht zu spät gewechselt. Aber also ich hätte es auch lieber gesehen, er hätte da früher mal noch ein paar Akzente gesetzt und nicht so wahnsinnig spät. Weil was willst du in 4 bzw. 8 Minuten dann noch tun?
Ja. Das ist. Und Hertha war ja die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit wahnsinnig schlecht. Da hätte der Cut kommen müssen in Form von Personalwechseln. Also bis zur 65. Minute oder sowas war das extrem schlecht. Und da muss ja eigentlich dann neuer Hunger in die Partie gebracht werden und irgendeinen Wandel auf dem Feld hervorgerufen werden und nicht in den letzten 5 bis 8 Minuten. Ja. Die letzten 10 Minuten von Hertha waren beispielsweise besser als gegen Bielefeld. Du hattest ja dann noch Chancen mit dem Pfostenschuss von Guendouzi. Ich weiß nicht, wann er diesen Schuss auf Horn abgegeben hat, den er hält. Aber es gab dann so ein paar Szenen, es gab dann auch diesen vermeintlichen Handelfmeter, der aber keiner war. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal erklären lassen von den Colinas Erben, beziehungsweise jemand anders hat es gemacht, was auch wirklich keiner gewesen ist.
Was ist denn deren Begründung? Weil ich habe nichts gefunden.
Der Mitspieler geht zum Ball und spielt ihn. Danach kommt der Ball für Borneau nicht nur aus kürzester Distanz, sondern auch vollkommen unerwartet. Wäre er dem Spieler selbst in diesem Fall an den Arm gesprungen, dann wäre das auch nicht strafbar gewesen. Also es wird da dann in dem Moment keinen Unterschied gemacht zwischen ist vom eigenen Oberschenkel abgeprallt oder von dem eines Mitspielers.
Mhm. Gut.
Das ist Regelauslegung.
Ja, das verstehe ich. Andererseits muss man doch aber auch mit einbeziehen, dass der Arm da relativ unnatürlich weit weg vom Körper ist, also beziehungsweise nicht angelegt oder so. Also er ist halt irgendwie da und der Ball ist ja in Richtung Kunja gekommen. Also oder beziehungsweise ja doch, also wenn der Arm dort nicht gewesen wäre, wäre der Ball ja zu Kunja gekommen und vielleicht hätte sich daraus wieder was entwickeln können. Also ich, ganz ehrlich, ich sag, da hätte man guten Handelfmeter geben können und Colinas Erben hätten am Ende auch wahrscheinlich auch geschrieben, kann man geben.
Also, ja, bin ich tatsächlich auch der Meinung. Also zumindest den VAR raufgucken lassen.
Das, also, und das finde ich wieder die.
Das tut er doch sowieso, Leute.
Ja, du kriegst ja nicht mehr Bescheid. Was haben die denn dann entschieden?
Muss ja auch nicht. Naja, es ist doch die generelle Ansage, dass alle Szenen im Strafraum kontrolliert werden.
Genau.
Muss man jetzt nicht extra ansagen.
Nee, richtig. Aber warum wird, also unten, normalerweise wird unten eingeblendet kein Tor oder kein bla, wegen was, warum? Das wird ja nicht gemacht, also oder wurde jetzt nicht gemacht. Dann hätte ich das Gefühl gehabt, okay, da wurde drauf geguckt und dann steht da unten kein strafbares Handspiel oder so. Okay, dann habe ich wenigstens das Gefühl als Zuschauer, ey, da wurde ja, okay, jetzt nochmal drauf geguckt. Ja. Dass ich das weiß, okay, aber dann sagt es mir doch auch. Es ist genauso wie wenn irgendwer vermeintlich im Abseits steht und dann wird mir diese ganz geilen Linien werden mir dann nicht gezeigt. Warum nicht? Das ist doch alles da. Also ihr wollt das irgendwie, dass das mehr akzeptiert wird. Und macht aber gar nichts dafür. Die machen nichts. Das verstehe ich einfach nicht. Und also wie gesagt, aus meiner Sicht hätte es den geben können, aber ey, das ist wie letzte Mal, es ist eigentlich nicht der Rede wert.
Genau, es ist genau das Ding. Hätte Hertha dieses, deswegen will ich auf diese 10 Minuten eingehen, die letzten 10 Minuten, die waren okay. Aber das große Aber kommt da halt, es hätte nichts verändert. Es hätte den Sieg nicht, es wäre trotzdem keine Reaktion gewesen, es wäre trotzdem kein gutes Spiel gewesen und Hertha hätte trotzdem nur 1-0 gegen den, was, Tabellen 16. oder sowas, ich weiß gerade gar nicht, wo die stehen,
ja,
16. ja, gewonnen. Das hätte in der Sache nichts verändert, das hätte das Spiel nicht besser gemacht und klar kann man sagen, 3 Punkte tun gut, allein deswegen, um nicht noch weiter da irgendwie unten reinzurutschen. Das ist klar, das ist faktisch richtig. Aber wenn wir darüber reden, wo sich Hertha hin entwickeln soll, dann hätte das gar nichts verändert. Vielleicht hätte es eine breitere Brust gegeben, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch das Ding. Niklas Stark sagt nach dem Spiel, ja, da musste mal einer reinrollen. So, Bullshit, da muss einfach nochmal einer über die Linie gehen. Stimmt doch nicht. Man hat das Derby gewonnen. Man hat das Derby gewonnen. Und was ist gefolgt?
Nischt. Und du hast also gegen Schalke 3-0 gewonnen, was ist gefolgt? Gar nichts. Also es ist einfach
so. Quatsch. Also dementsprechend, es ist ja, du hast das Spiel auch gegen Augsburg zum Beispiel gewonnen. Also du hattest doch diese Momente, wo etwas hätte ins Rollen kommen müssen, aber das stimmt ja einfach nicht, dass Hertha mit einem Sieg plötzlich eine Serie starten würde. Das hat ja dieses Schalke-Bielefeld-Konstrukt wunderbar aufgezeigt, dass diese Mannschaft dann nicht ins Rollen kommt. So.
Das sind einfach Durchhalteparolen und er müsste sich einfach mal hinstellen und sagen, ey, wir haben hier wieder scheiße gespielt und wir müssen jetzt endlich mal Verantwortung übernehmen, das richtig zu machen und besser zu machen. Und er müsste sich als Spieler, der so lange bei Hertha ist, der die Kapitänsbinde tragen darf, hinstellen und irgendwas dafür tun, dass es besser läuft.
Ich muss gerade spontan an diesen, ich weiß nicht, manchmal spuckt der YouTube-Algorithmus mir das aus, so ein Clip von Mario Basler aus dem Doppelpass, wo er darüber redet, dass, dass nach dem Spiel die Spielfeld-Interviews so Phrasendrescher-mäßig geworden sind. Und auch wenn Mario Basler, ich meine, der Mann hat mal für Hertha gespielt, ne?
So ist es.
Ist jetzt sicherlich nicht die graue Eminenz des deutschen Fußballs. Aber wenn ich mir diese Interviews mit Niklas Stark anhöre, dann muss ich halt sagen, so, ja, stell dich, genau wie Marc gesagt hat, stell dich hin oder und sag einfach, das war gerade richtig scheiße, was wir hier abgeliefert haben. So. Zeig auch ein bisschen Emotion. Ich meine, gut, jetzt hatten wir gegen Kiel die Situation zum Beispiel, wo Thomas Müller da halt emotional wurde beim beim Interview und dann wurde über ihn hergezogen und
fast. Ja, nee, aber das ist ja keine, das ist ja keine, also sorry, aber das sind ja doch, das hatte ja auch Labbadia auf der Pressekonferenz gesagt, weil es ja dann noch mal um dieses eine Ding ging mit dem Fuck you oder so, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, aber er hat gesagt, das sind ja die, also das sind ja auch, also das sind ja keine, nicht die richtigen Emotionen, dass sich Thomas Müller da quasi mit der Reporterin anlegt, das finde ich, ist keine Emotion, die es braucht, um Spiele zu gewinnen.
Nee, also, natürlich nicht, aber es zeigt einfach ein bisschen, dass es den Spielern hier um was ging. So, es ist natürlich jetzt nicht darum, dass man sagt, man will diese Mentalität auf dem Spielfeld haben. Ich will jetzt auch nicht, dass die rumlaufen und sich gegenseitig beleidigen. Definitiv nicht. Aber ich will sehen, dass die Spieler nach dem Spiel checken, dass das Kacke war, was sie da abgeliefert haben. Und ich will sehen, dass es ihnen um was geht. Deshalb haben wir uns doch alle so darüber gefreut, dass Guendouzi und wer war es noch, nach dem Derby in die Kurve, vor die leere Kurve gegangen ist. Mhm. Weil du gemerkt hast, ja, da ist selbst ein Leihspieler aus Arsenal, ja, der keinerlei Bezug hat zu diesem Verein, ja, der weiß, wie wichtig Derbys für Fans sind, weil er einfach aus London kommt, von einem Verein aus London, und zeigt trotzdem so eine Aktion. So, und dann merkst du, okay, die haben gerade, für die ist es gerade was wert, hier gewonnen zu haben.
Aber das brauchst du halt auch bei Niederlagen, ja.
Ja, und genau das will ich bei Niederlagen sehen.
Ja,
das
hast du einen Punkt, okay, finde ich.
Die checken gerade, dass das richtig scheiße war einfach. Und dass sie den Fans und auch dem Verein einfach mehr schuldig sind für das Geld, was sie bekommen, oder was sie gekostet haben, was weiß ich.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, sehe ich ganz genauso.
Es ist einfach so, du musst 11 Schellbretzmüster sein, ne? Also es ist einfach dieses sich, ja, es ist doch so, dieses einfach auch vielleicht wissen, dass man gewisse Dinge vielleicht auch einfach nicht sonderlich geil kann, aber das, was man kann, komplett aufs Feld zu werfen, und man will natürlich nicht in so Stammtischparolen hier verfallen, aber am Ende müssten die Hosen halt dreckig sein. Es ist einfach so, und mir fehlt dieses Aufopferungsvolle in dieser Mannschaft. Es gibt das gibt es nicht mehr seit dem Umbruch. Diese Spieler hattest du, die hast du jetzt nicht mehr. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ich habe letztens noch mal dieses Hertha 030 gesehen, wo sie diese große Abschiedsparty ja gefühlt gefeiert haben, ne, mit den ganzen Spielern. Und Schelbert, der damals ja nach mehreren Fanvideos und so angefangen hat zu weinen. Vielleicht wollte ich mich in Embryonalstellung auch einfach nur wieder in alte Zeiten zurückwehen. Ne? Aber ich habe aktuell bei keinem Hertha-Spieler so wirklich das Gefühl, dass der diese Emotion für diesen Verein empfindet. So, ja. Und es ist einfach ein zusammengewürfelter Haufen irgendwie, alles ambitionslos oder im Sommer wieder weg und ach, keine Ahnung.
Ja, und das muss man.
Es dann ist wahnsinnig ernüchternd.
Da kommen wir ja wieder zur Personalie Preetz. Das liegt halt einfach komplett in seiner Verantwortung. Und dieses Fazit muss man dann einfach ziehen. Es ist leider so.
Aber vor dem Hintergrund, vor diesem, ich opfer mich auf dem Spielfeld auf und ich zeige auch einen gewissen Einsatz, bin ich zum Beispiel auf Askar Sibar gespannt. So, ich meine, ja, der Junge hat lange nicht mehr gespielt, ne? Der ist jetzt raus, aber wenn ich mich zumindest recht an das erinnere, was er letzte Saison abgeliefert hat, dann ist es jetzt nicht der lauteste Spieler auf dem Platz, der wird jetzt dieses Führungsspieler-Problem nicht lösen, aber der geht so dermaßen in die Zweikämpfe und ist so unangenehm als Gegenspieler, dass du sagst, ja, das kann abfärben. Ich meine, es gibt zwei Arten von Sechsern. Es gibt die einfach viel laufen, die Räume zumachen. Da kann man vielleicht Toussaint so ein bisschen reinzählen, die einfach im Grunde genommen unauffällig sind. Und dann gibt's halt diese absoluten Horror-Gegenspieler, diese Giftzwerge wie Askar Sibar. Ich meine, der Mann ist 1,20 groß gefühlt. Aber so, der ist sich auch nicht zu schade, halt, keine Ahnung, so ein Weghorst oder so ein Selke oder so ein 2-Meter-Spieler einfach dermaßen auf die Eier zu gehen und sich da reinzuhängen, dass das einfach auch für die anderen Mitspieler eine Signalwirkung hat.
Ja, das kann sein, ne? Das meinte ich ja mit dem Verantwortung übernehmen, vorangehen, zeigen, wie es geht oder wie es gehen kann. Das und ja, klar, also bin ich auch gespannt, ob das passiert.
Ich meine, Schelbrett ist Askar Sibar 1,68 groß. 1,68, der ist genauso groß wie meine Freundin. Und ich kann sagen, solche Menschen, sind höchst gefährlich. Ja? Also ich habe das aus eigener Erfahrung kennengelernt. Darfst du nicht unterschätzen, das sind Furien. Nee, aber im Ernst, ich glaube, das habe ich nämlich auch gedacht, dass also er wird sich über, das hat ja auch Labbadia schon gesagt, er war so lange raus, dass er sich nur über Kurzeinsätze erst wieder reinfinden kann. Den wirst du jetzt nicht plötzlich in der Startaufstellung finden. Ist ja auch vollkommen richtig. Das muss ja der Körper erstmal auch alles wieder auf die Reihe bekommen. Aber genau das ist es, dieses Giftigsein. Ich finde, Toussaint ist in seiner Zweikampfhaltung eigentlich schon richtig, ist aber eben noch nicht dieser Lautsprecher, hat noch viel mit sich selbst zu tun. Ich glaube, bei Toussaint würden auch weniger Leute drüber reden, wenn es diese Ablösesumme nicht gegeben hätte in der Höhe. Weil ich finde, das, was er macht, macht er eigentlich ordentlich. Aber er ist natürlich, Toussaint ist ein Rädchen, was funktioniert, wenn die gesamte Mannschaft funktioniert. Toussaint ist eben nicht ein Kunja, der das Team alleine mitreißt. Dafür ist er nicht der richtige Spielertyp, dem muss man sich bewusst sein. Ich finde, er macht's okay. Aber so ein Ascacibar, der wirklich alles weggiftet da im Mittelfeld, wie früher auch so ein Hosogai, das wäre eigentlich genau das Richtige, glaube ich. Das
Name.
Braucht die Mannschaft.
Dass du den wieder.
Ja, ein Schäbret ist auch nur 1,75 groß. So.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, vielleicht kommen wir noch mal dazu. Du hattest dazu auch ein bisschen was auf Twitter geschrieben, Marc. Das Transferfenster ist ja noch offen. Ich meine, man muss sich jetzt mal vor Augen halten, ne? Nur mal, um das noch mal einzuordnen. Wir haben jetzt 5 Punkte von möglichen 15 gegen Teams unter uns geholt. Das ist halt einfach gar nichts. Das ist viel zu wenig. Das sind 2 Unentschieden, die richtig schlecht waren und ein Sieg, ja, der, okay, der war relativ souverän, aber halt auch gegen eine Mannschaft, die, ja, quasi noch zu dem Zeitpunkt richtig am Boden war. Also aus meiner Sicht müsste doch da irgendwas passieren und du hattest irgendwie Vorschläge gemacht, was vielleicht passieren könnte, bevor wir dann zum Ausblick noch auf Hoffenheim kommen.
Ja, ich habe mir vor ein paar Wochen ist falsch. 7. Januar habe ich gerade gesehen, ist ja Fred. Hertha wird ja immer dann mit Julian Draxler und Co. in Verbindung gebracht. Davon abgesehen habe ich mal überlegt, okay, wer ist denn jetzt gerade in der Bundesliga verfügbar? Das sind alles keine aktuellen Gerüchte, ne? Das muss ich dazu sagen. Das sind einfach Überlegungen von mir gewesen und diese Spieler können auch stellvertretend vielleicht für einen Spielertyp sein, was zum einen Profil angeht, aber auch zu andererseits Verfügbarkeit. Das ist ja auch immer das Ding. Vielleicht passt ein Spieler, aber der ist überhaupt nicht in der Range von Hertha oder ähnliches. Das sind jetzt nur mal ein paar Namen. Also ich zuallererst hatte ich Mo Dahoud genannt. Spielt bei Dortmund überhaupt keine Rolle mehr, sowieso nie ganz angekommen, obwohl viele Fans sagen, sie verstehen sich so ein bisschen das Torunariga-Phänomen. Wenn er spielt, spielt er eigentlich gut, deswegen versteht man nicht so ganz, wenn er dann draußen ist. Also jetzt auch unter Terzic. Also in den letzten beiden Spielen war er nicht mehr im Kader, davor war er 4 Spiele im Kader ohne eine einzige Einsatzminute. Ich finde, das ist mit 25 Jahren in einem echt guten Alter, ist aber gefühlt auch schon ewig in der Bundesliga dabei. Und der Vertrag läuft nur noch bis 2022, also ist jetzt auch nicht ewig mehr dabei bei Dortmund und man wird sich trennen. Und ich finde, er ist zum Beispiel so, er ist ein Achter, ich finde, er ist genauso diese Form von Kreativität im Zentrum, die Hertha gut tun würde. Und das hatte letztens Benny bei uns im Slack-Channel ziemlich gut geschrieben, was bei Hertha auch so ein Ding ist, die zentralste Position im heutigen Fußball ist ja die Achterposition. Und Hertha füllt diese seit 3 Jahren mit Leihspielern aus. 2 Jahre Grujic, 1 Jahr Guendouzi. Und das ist ja bezeichnend dafür, dass man keinen Stil in dieser Mannschaft implementiert bekommt, weil der Achter das Spiel diktiert. Und ich glaube, mit Dahoud könnte man sich jemanden fest verpflichten, der genau das tun könnte. Also, ich glaube, er ist für Hertha machbar.
Ja, ich bin auch großer Dahoud-Fan. Ich habe ihn, glaube ich, bei der U21-EM war das, glaube ich, gesehen. Hat er mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt überrascht tatsächlich, dass er auch dieses Spiel nicht im Kader war, weil sich Herr Witzel, glaube ich, verletzt hat,
ja.
Und Achillessehnenriss.
Ja, das zeigt noch mal.
Ja, also definitiv machbar. Ja, oder auch, keine Ahnung, was ja auch oft kolportiert wurde, glaube ich, letzte Transferperiode war ja Suat Serdar. Weiß ich nicht. Halt, ja. Der ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß, weil aber halt, das sind so diese Spielertypen, von denen aber Marc gesprochen hat.
So ein Suat Serdar ist mehr Grujic als Guendouzi. Also der ist wuchtiger, aber der ist jetzt nicht der spielstarke Achter. Und der wäre zu teuer, weil der hat vor kurzem erst den Vertrag verlängert, der ist deutscher Nationalspieler. Gut ist Dahoud auch, aber ist Serdar wird das, hat da eher die Reputation. Ich glaube, das ist tatsächlich, und Schalke, auch wenn sie finanziell gebeutelt sind, haben sie vielleicht nicht Bock, jetzt noch so einen Spieler abzugeben, jetzt wo es gegen den Abstieg geht, aber gut. Ja. Weiterer Kandidat, den ich hatte, Hertha braucht, und das hat man auch in dem Spiel wieder gesehen, Hertha musste ja dadurch, dass so viele Spieler ausfallen, musste er eigentlich auf eine Raute setzen, weil keine Flügelspieler vorhanden sind, offensiv. Das ist ja auch ein riesiges Versäumnis im Sommer gewesen, da nicht nachzulegen. Da wäre ein Kandidat auch aus der Bundesliga, Jakob Brünn-Larsen von Hoffenheim. Hatte diese eine starke Saison unter Favre, der überraschend auf ihn gesetzt hat. Davor und danach kam jetzt ehrlich gesagt nicht super viel, das stimmt. Aber Hertha muss jetzt eben auch schauen, wen man im Winter bekommt. Brünn-Larsen, da steht eine Laie im Raum. Das ist auch schon offen kolportiert quasi, dass der bei Hoffenheim gerade nicht reinfindet. Hoeneß hat sich halt auf andere Spieler fokussiert. Und man könnte ja sowas wie eine Laie plus Kaufoption oder so, könnte man sich den ja mal angucken. Also Winter sind ja oft so Notdeals, das ist einfach so, man muss da Kompromisse finden. Und ich glaube, Brünn-Larsen, der links, rechts spielen kann, der tatsächlich auch mal auf der 10 spielen kann, der ist im Mittelfeld relativ flexibel einsetzbar, könnte da eine Idee sein. Das wäre das. Jemand, den ich wahnsinnig spannend fände, wäre Jean-Paul Boetius von Mainz. Für mich einer der unterschätztesten zentralen Mittelfeldspieler der Bundesliga. Im letzten Drittel wahnsinnig intelligent, spielt, trifft extrem gute Entscheidungen, ist so das Gegenteil von Luke Bakio da fast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit der aktuellen Situation bei Mainz sonderlich glücklich ist, auch wenn er jetzt ein neuer Trainer ist, weiß ich nicht. Auch da läuft der Vertrag nur noch bis 2022. Als Niederländer jetzt nicht so ganz schwer zu integrieren bei Hertha. Und auch eben bezahlbar. Also bezahlbarer als Julian Draxler auf jeden Fall. Und der letzte, der ja tatsächlich auch schon von den Medien wirklich aktiv aufgegriffen wurde, ist halt Yannick Gerhardt. Ne? Ist ein Achter, einigermaßen spielstark, ist doch noch ein bisschen ja weniger kreativ auf jeden Fall jetzt und technisch beschlagen als jetzt ein Guendouzi. Aber ein Guendouzi kriegst du ja nicht fest verpflichtet. Der Vertrag läuft da im Sommer aus. Der hat jetzt mit Labbadia 2 Jahre bei Wolfsburg zusammengearbeitet. Bringt auch eine gewisse Körperlichkeit mit. Also ist, glaube ich, durchaus ein Achter, den sich Labbadia wünschen könnte. Und wie gesagt, das ist auch wohl schon relativ, ja, das ist wohl schon auch im Gespräch. Ja, aber das sind jetzt, wie gesagt, das sind jetzt nur Spielereien, aber das ist so das, was ich mir vorstellen könnte, was Hertha im Winter noch bewerkstelligen könnte. Irgendwas in der Range.
Gut, ja, finde ich ganz interessant auf jeden Fall, weil ich beschäftige mich ja nicht so viel mit anderen Spielern und anderen Mannschaften wie du. Also das finde ich ganz spannend, das mal zu hören. Aber ja, Bruno, Micha, wenn ihr die Anregung hört, ne, ihr müsst den Schwitz gerne
machen. Ansonsten, Max Meyer hat seinen Vertrag aufgelöst.
Ach, komm jetzt.
Ja.
Ich hab mal gehört damals, dass er zu Crystal Palace gegangen ist, dass Hertha ihn wohl auch verpflichten wollte und damit bereit gewesen wäre, sehr tief in die Gehaltskasse zu greifen.
Also das Ding ist, finde ich den Spielertypen Meier spannend als spielerisch einigermaßen starker Achter. Yo. Finde ich den Menschen Max Meier spannend beziehungsweise gut für einen Verein? Eher nicht. Also
es war auch mehr als Witz gemeint. Es ist immer, ich glaube, Köln ist ja jetzt interessiert und also ich meine, darf man jetzt auch nicht so viel drauf geben, aber ich finde es auch immer bezeichnend, welche Vereine sich noch für diesen Spieler interessieren, um seine Qualität und auch sein Potenzial einzuschätzen. Und da finde ich halt, wenn du da halt mit Köln konkurrierst, dann musst du vielleicht überlegen, ob der Spieler jetzt doch das Richtige ist oder vielleicht zu deinem Niveau passt grundsätzlich. Also, und zwar ernsthaft konkurrierst, ne? Ich meine, klar, Köln will jeden guten Spieler haben, aber wenn du dich halt wirklich ernsthaft mit denen, wenn die da mitbieten können und so, dann musst du halt gucken, ob das das Niveau ist, was du haben willst.
Ja. Gut, ey, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten und das nächste Spiel steht schon am Dienstag an. Das heißt, die Leute haben auch gar nicht so viel Zeit, diese Folge hier zu hören. Deswegen drücken wir jetzt mal noch ein bisschen auf die Tube und geben euch noch einen kleinen Ausblick auf Hoffenheim. Die haben auch gespielt gegen Bielefeld und zwar auch ein hervorragendes 0:0 ist dabei rumgekommen.
Das sind übrigens die dritt- und viertschlechtesten Expected Goals-Werte des Spieltags.
Gut, das ist halt bei 0:0 wahrscheinlich auch nicht so ganz abwegig. Aber ja, also auch eine Mannschaft, die echt gerade in keiner guten Phase ist. Die stehen nur einen Punkt hinter uns, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn wir, also das ist irgendwie auch ein, ja, irgendwie jetzt so ein Spiel, wo man jetzt auch auf Platz 14 dann rutschen könnte. Also das wären dann nur noch 3 Punkte auf den Relegationsrang. Ja, also ich kann jetzt zu Hoffenheim gar nicht so viel sagen, guck mir das Zeug ja nicht an, auch gerade speziell, was die spielen, nicht. Aber es bleibt dieselbe Situation wie vor Bielefeld und vor Köln. Du musst hier eigentlich gewinnen. Es führt kein Weg daran vorbei. Marc, wie, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu Hoffenheim allgemein sagen?
Ja, bei Hoffenheim steht's halt so schlecht, dass Sebastian Hoeneß ernsthaft, ne, in Frage gestellt wird. Das spiegelt schon mal ganz gut wider, wie es da läuft. Die hatten zwischendurch so einen Überraschungssieg gegen Gladbach. Aber die haben jetzt in den letzten, 6 Spielen 4 Spiele verloren. Und eben jetzt dieses 0:0 gegen Bielefeld. Das ist schon wahnsinnig schlecht. Die sind extremst, und das kann man vielleicht noch Hoeneß zusprechen, die sind extrem verletzungsgebeutelt. Also wirklich atemberaubend stark. Denen fällt eigentlich die komplette Abwehr aus, so ungefähr. Das ist echt Wahnsinn. Da hat jetzt zuletzt Marco John einfach als offensiver Mittelfeldspieler, als linker Schienenspieler gespielt. Der ist 18, den habe ich vorher noch nie gehört. Also da sieht man mal, die müssen gerade auch 4 aus der Jugend auffüllen. Da geht gerade wenig personell. Spielerisch sind die nicht greifbar. Man hatte dieses Highlight mit diesem 4:1 relativ zu Anfang der Saison gegen Bayern. Und die haben auch interessante Spielertypen und sind theoretisch zu gutem Fußball fähig, aber das ist alles wahnsinnig wenig greifbar. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die komplett kämpferisch ihr Herz da auf dem Feld lässt. Also, ja, und wie gesagt, die bisherige Zeit bzw. die letzten Spiele zeigen, dass die ein schlagbarer Gegner sind. Und das ist auch eine Mannschaft, die Hertha schlagen muss, um, ich will nicht sagen Umschwung, ich sehe es ja nicht mehr kommen, dass ein großer Umschwung kommt, aber wenigstens sich da aus dieser Zone halt frei rauszuhalten. Und wie gesagt, Hoffenheim steht ja nur 1 Punkt hinter Hertha, der Sieg wäre also wahnsinnig wichtig. Und ja.
Ja, Niklas, was denn?
Wie das jetzt aber spielerisch wird, naja.
Ja, wahrscheinlich eher wieder schwierig. Niklas, was ist dein Tipp für dieses Spiel gegen Hoffenheim?
Ich prognostiziere, dass Hertha richtig gut spielen wird. Und zwar so gut spielen wird, dass alle wieder Hoffnung schöpfen.
Um dann
gegen
wieder
Bremen wieder
reden. Und dann kommt Bremen.
Und also ich glaube, Steven hat es am besten auf Twitter zusammengefasst, wo er meinte, dass Hertha halt so eine toxische Beziehung ist. So, du hast so 1-2 gute Abende und du denkst, jetzt läuft's und danach kommt wieder einfach nur, wirst du nur zum Dreckfressen geschickt. So, und ich glaube, das Hoffenheim-Spiel, das ist so. Das ist so genau wie Union, weißt du? Du denkst so, ja, geil. So, jetzt habe ich wieder richtig Bock, Hertha zu gucken. Es macht Spaß, alle können's. Und dann, weiß ich nicht, gehst du 5:0 gegen Bremen unter und Davy Selke trifft 4-mal. Keine Ahnung. Also ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das gewinnen und dass wir das auch überzeugend gewinnen, ja.
Gut, also ich lasse mich dazu keiner Prognose hinreißen, ganz ehrlich nicht, weil ich wirklich echt enttäuscht war jetzt auch wieder gegen Köln, weil ich halt, wie gesagt, also mir wird's wirklich reichen, wenn es wieder 0:0 wird, aber die sich wirklich aufopfern und wenn ich da irgendwie eine Einstellungs 180-Grad-Drehung sehen würde, das ist unrealistisch, das weiß ich selber, sowas muss ich irgendwie entwickeln, aber irgendwie, dass man da so ein bisschen einen Funken irgendwie von sieht. Ich meine, da bleibt jetzt halt auch nicht viel Zeit bis Dienstag. Die Hoffenheimer sind, wie gesagt, auch richtig schlecht drauf aktuell. Wir müssen da irgendwie, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, es ist mir auch scheißegal, wie wir gewinnen. Wenn wir kämpfen und wenn wir das, was wir gerade kreativ nicht auf den Platz kriegen, wenn wir das irgendwie durch Kampf ausgleichen können und wenn wir am Ende durch einen unberechtigten Elfmeter gewinnen, dann ist mir das auch recht. Aber wir müssen jetzt mal die Punkte einsammeln, weil das wurde, ich habe jetzt vorhin noch mal ein bisschen angefangen, hier Hauptstadtderby zu hören und da sagte es der Christian Beek, der von Union sagte, klar, man kann jetzt sagen, auf der einen Seite, es ist noch nicht mal die Hinrunde fertig gespielt. Das heißt, es kann auch noch nach oben gehen für Hertha. Aber man kann auch sagen, es ist nicht mal die Hinrunde gespielt. Es kann auch noch sehr weit runtergehen für Hertha.
Für Union runtergehen.
Ja, aber das sehe ich total, ne? Also wenn die jetzt halt nicht diese scheiß Punkte einsammeln, dann kommt wieder diese Phase, wo wir die ganzen Kloppermannschaften kriegen und dann sieht's halt auch nicht besser aus. Und ich sehe einfach aktuell keinen Schritt vorwärts so richtig. Weil, also vor allen Dingen kann man es halt auch so schwer beurteilen, weil du halt gegen solche Gurkentruppen spielst.
Ja. Ich habe aber eine These, um einfach das schlechte Abschneiden von Hertha seit dem Windhorst-Einstieg zu erklären, und diese These reift schon ein bisschen länger in mir. Ich weiß nicht, wir haben ja noch ganz kurz Zeit und sie dauert auch nicht lange. Und zwar hängt alles damit zusammen, dass ja die anderen Mannschaften, gegen die Hertha spielt, ja nicht dumm sind. So, es ist ja jetzt nicht so, dass du dir einfach einen guten Spieler einkaufst und der ballert dann die ganze Liga zusammen, sondern die wissen ja genauso um die Qualität von einem Kunja und das Potenzial von einem Luki Bacchio oder von einem Piontek. Und was man, wenn man sich jetzt mal die Hertha der letzten paar Jahre anguckt, dann hat man eigentlich immer gesehen, dass Hertha gegen starke Mannschaften, Bayern, Dortmund, was weiß ich, durchaus solide gespielt hat, in den Phasen, in den Spielen, wo sie das Spiel nicht gestalten mussten. So, dann hast du gegen irgendwelche Gurkentruppen gespielt und verlierst 5-0 gegen Köln oder ich glaube 3-0 gegen Mainz war das unter Dardai in dieser Saison. Mit diesen starken Spielern ziehen sich diese Gurkentruppen oder die schwächeren Vereine noch weiter zurück. Die stehen noch tiefer, weil sie wissen, okay, gegen diesen Kader und diese individuelle Qualität, ohne dass es eine kollektive Qualität ist, haben wir noch weniger zu melden. Und deshalb ist Hertha noch mehr in der Pflicht, das Spiel zu gestalten, was sie aber einfach nicht können, weil sie diese kollektive Qualität nicht haben, weil sie keine Ideen haben und weil sie noch zu abhängig von Einzelspielern sind, die zwar, wenn es ein Kunja ist, sich durchaus aus einem erhöhten Pressing spielerisch lösen können, aber halt einfach auch nur ein Teil von 11 sind, die da auf dem Platz stehen. Also es ist eben auch damit zu erklären, wie andere Mannschaften Hertha einschätzen, aber es ist dann auch gleichzeitig zu erschreckend zu sehen, wie einfach Hertha neutralisiert werden kann. Also sei es jetzt durch diese Fünferkette mit Köln oder auch die Fünferkette bei Union ist, glaube ich, das beste Beispiel. So, da ging ja nichts durch, selbst nachdem Andrich vom Feld gestellt wurde. Dann musste Labbadia umstellen, das konnte er jetzt nicht gegen Köln. Und ohne diese Umstellung kommen halt diese individuellen Defizite, dass du einfach mit dieser neuen, defensiveren Ausrichtung nicht klarkommst, immer mehr zum Tragen. Also das wäre vielleicht so einfach so meine Beobachtung der letzten
Spiele. Ja, das also gehe ich komplett mit. Ich finde halt auch vor dem Hintergrund, also klar, dass wir keine Kreativität haben, ist sehen wir, glaube ich, alle. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir ein Abwehrbollwerk hätten. Also du hast ja auch das Gefühl gehabt, scheiße, nicht, dass uns Köln jetzt hier irgendwie noch durch einen blöden Zufall das 1-0 macht, weil dann hätte richtig der Baum gebrannt. Ne? So kann sich der Niklas Stark da hinstellen und sagen, ja, mal gucken, was der Auswärtspunkt noch wert ist. Aber wenn die das 1-0 gekriegt hätten, ja, dann gute Nacht. Also das ist ja auch, also das könnte man ja noch entschuldigen, wenn man sagt, okay, man steht halt hinten sicher und wir wissen, okay, wir kriegen kaum Tore, aber das ist ja auch nicht so. Also es ist leidig aktuell. Marc, wie sieht dein Tipp für Hoffenheim aus?
Ja, ich behalte es dabei, was Labbadia nach dem Bielefeld-Spiel gesagt hat, man weiß gerade selber nicht so genau, was man von der Mannschaft am Wochenende bekommt. Und wenn das der Trainer sagt, was soll dann die Leute von außen sagen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, was Niklas gesagt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man, ja, keine Ahnung, ich weiß es, ja, wirklich, man, als Trainer tatsächlich mittlerweile, man kann sich alles vorstellen mittlerweile. Ich weiß es nicht. Am Ende feiert man okay. Dann 4-0 Befreiungsschlag. Ich weiß es nicht.
Gut, dann ist es so. Wir werden es sehen, schon am Dienstag. Wir melden uns dann auch am Mittwoch mit einer neuen Folge zurück. Die ist schon geplant. Termin steht schon, also ihr kriegt auch zu diesem Spiel wieder.
Uhrzeit aber noch nicht, Lukas.
Stimmt. Müssen wir noch hier. Ja, das machen wir noch. Genau, ihr kriegt auch zu diesem Spiel wieder Eindrücke von unserer Seite. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr hier 90 Minuten mit uns wieder verbracht habt, auch wenn es gerade wirklich, wirklich keine schöne Phase ist, in der wir uns befinden mit Hertha, aber ich habe es auch letztens in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie, auch wenn es nicht schön ist zu leiden, aber dass man auch irgendwie zusammen leidet und da irgendwie ein Austausch stattfindet und dass man irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt, die cool sind. Und es ist cool, dass ihr hier zuhört, auf jeden Fall. Es ist auch richtig cool, dass Niklas sich hier auch dann bereit erklärt, nach so einem Spiel dabei zu sein und dann auch noch es schafft, das Spiel auch zu sehen und sich da in diesen Zeiten das irgendwie hinkriegt, das zu tun. Deswegen dir vielen, vielen Dank erstmal für deine Teilnahme und ich denke mal, wir werden uns ja hier noch häufiger hören und Marc, dir natürlich auch immer, wie immer vielen Dank für deine Einschätzung. Genau, wir hören uns am Mittwoch wieder und ja, wie wir das jetzt immer so handhaben, kriegt der Gast das letzte Wort. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Vielleicht soll ich den Leuten das vorher sagen, aber gut, ja.
Ja, ich finde eigentlich, dass dieser Podcast hier, die 90 Minuten, dass wir das gut gemacht haben und man muss mal gucken, wozu der Podcast diese Folge so in Zukunft, was die bringt, ne? Also da bin ich bei meinem Namensvetter und unserem Vizekapitän, ganz einfach.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.